Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die, wenn alles klappt, ihr zu Weihnachten hört. Und was gibt es an Weihnachten? Geschenke. Und Geschenke sind natürlich, wenn man über Star Trek reden kann, da dachte ich mir, komm, rede ich doch mal über eine Star Trek-Folge von einer Serie, die nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Und da dachte ich mir, das kann ich nicht alleine tun, weil so heißt ja schon der Folgentitel, deshalb hole ich mir tatkräftige Unterstützung. Und die habe ich mir natürlich geholt bei der guten Tanja. Hallo Tanja.
Hallo. Ich freue mich sehr.
Ja, man muss noch gleich erwähnen, sie hat ja mittlerweile ihren eigenen Star Trek Podcast endlich gestartet. Mhm. Glückwunsch noch zu Trekkipedia.
Dankeschön.
Und natürlich Micha. Hallo Micha.
Hi.
Ja, schön, dass wir es hingekriegt haben, uns heute nochmal zu versammeln, denn heute ist ja zum Tag der Aufnahme, ist ja die Zahl 50 die ganz ausschlaggebende Zahl, ne? Denn heute ist die 50. Folge vom Retrocast erschienen. Mhm. Glückwunsch an den lieben Kai, und da könnt ihr auch Tanja in der Folge übrigens auch hören, das schließt sich der Kreis.
Ne? Genau. Mhm.
Und 50 ist Nicole de Boer heute geworden.
Ja, Wahnsinn, ich habe es gelesen.
Ich habe es gelesen, ich habe mir ihre Instagram-Bilder angesehen und ich wünschte,
man mag es nicht glauben.
Ne? Ich hätte mit 20 so ausgesehen. Ja. Also, bis auf, dass ich keine kleine Frau gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, Wahnsinn, unglaublich.
Ja, unglaublich.
Wahnsinn, das ist echt, wow. Ach Gott, ja, nee. Aber wie gesagt, deshalb da die Zahl 50 feiern wir heute. Da also auch von uns Glückwünsche. Tja, über was reden wir heute? Wir reden heute über eine Folge von Star Trek Enterprise oder Archer Price, wie der gute Raphael das immer so schön sagt. Für den Namen gut, Archer Price. Wir reden über die 16. Folge der ersten Staffel, die den Originaltitel hat Shuttlepod One und bei uns auf Deutsch Alleine heißt. Mhm. Die Folge ist von Rick Berman und Bran Braga geschrieben. Ach, da geht allein schon mein Herz auf, wenn ich das lese. Mhm. Und David Livingston, auch ein Veteran, was Star Trek Regie angeht, der hat ja auch in dieser Folge Regie geführt. Die Folge ist in den USA am 13. Februar 2002 ausgestrahlt worden und bei uns am 4. Independence Day 2003. 4. Juli 2003, genau. Ja, Micha. Möchtest du ein bisschen kurz was zur Story sagen? Du hast dir die Folge ausgesucht.
Gut, die Story ist recht schnell erklärt. Eigentlich geht es nur darum, dass Reed und Tucker zusammen die ganze Folge in einem Shuttle gefangen sind und nicht genau wissen, werden sie noch bei Zeiten gerettet, bevor der Sauerstoff aus ist oder nicht.
Mhm. Ja. Kurz, prägnant, sehr gut.
Ja. Ein Kammerspiel, wie ich es liebe.
Eine Bottle Show. Genau, also ich glaube, die Definition von Bottle Show war ja keine wirklichen Gaststars, keine neuen Sets, also man dreht mit bestehendem Personal in vorhandenen Kulissen, oder?
Genau, ja, also quasi auch ein Stück weit eine Sparfolge, und das war auch der Ursprung, warum sie das gemacht haben, aber ich finde, es ist in keiner Weise eine Sparfolge, also vielleicht haben sie wirklich Geld gespart, also offenbar schon, aber ich finde, hier kommt jeder auf seine Kosten, oder?
Ja. Also es ist, wenn ich zurückdenke an die erste Staffel, ist es eigentlich die erste Folge, die mal so im Kopf hängen geblieben ist.
Wow, okay.
Das ist total urig, weil ich habe diese Folge gefühlt vor 2 Jahren oder so das erste Mal gesehen. Die ist mir bei der Erstsichtung und bei der Zweitsichtung dieser Serie irgendwie immer durchgegangen. Ich weiß auch nicht, warum.
Also ich erkenne da schon wieder dieses Muster in den vergangenen Folgen, die wir 3 da gesessen haben. Und Gregor dann immer so, da war der Netflix-Balken leer bei mir.
Ja, es war wirklich so. Also ich meine, dass ich die wirklich auf Netflix, also ich konnte mich nicht erinnern, diese Folge, weil sie halt auch so gut ist, dass ich die vorher gesehen hatte. Und da war wirklich der Netflix-Balken leer. Also ihr bringt mich halt zu den...
Das ist so typisch.
Heftig.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das wirklich eine Folge ist, die nicht viele auf dem Schirm haben. Also da gibt es halt andere Folgen, ne, die immer wieder gefeiert und gehypt werden und so. Und ich glaube, dass die ein bisschen runtergegangen ist.
Ja, ich bin dann irgendwie nicht der Standard. Ich habe komischerweise immer, wie gesagt, aber diese Kammerspielfolgen, die tun mir es auch immer an. Ja, wo nicht so groß Brumborium rundherum ist, wo wirklich die Charaktere sich halt entfalten können. Und das war hier wieder ganz großes Kino gewesen.
Ja, auf jeden Fall, es geht mir auch so. Und deswegen immer wieder die Empfehlung, die Serien doch komplett zu gucken, die Staffeln komplett zu gucken und sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Denn die Listen, die man online findet mit Highlights und so weiter, das ist ja immer alles gefärbt mit den jeweiligen Ansichten und Bedürfnissen der Leute, ne?
Das stimmt, ja. Und die ist wahrscheinlich auf keiner dieser Listen drauf, der Top-Folgen.
Ja, weiß nicht. Also sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr beliebte Folge, sowohl beim Stab als auch bei den Schauspielern gewesen. Mhm. Ja, also zumindest bei denen, die mitgespielt haben.
Bei Mayweather, der liebt die Folge. Der hat die Folge geliebt.
Den haben wir nur einmal kurz über Lautsprecher gehört, genau.
Genau, genau. Aber das zum Thema Budget. Die paar Effekt-Shots, die wir sehen in dieser Folge, es geht ja gleich mit einer auch los, ich finde, die sind schon sehr überzeugend. Mhm. Also das ist schon ein hohes Maß, was wir da sehen. Ja. Das bisschen, was uns halt an Effekten halt kredenzt wird. Weil es startet ja mit diesem besagten Shuttlepod One, also die quasi Reed und Trip sind auf dem Rückflug zu Rendezvous-Koordinaten mit der Enterprise. Die haben vorher so eine Art, ich glaube, sie haben Waffentest an dem Shuttle vorgenommen, sie hatten dann eine kleine Explosion, was ihnen halt den Funk und die Sensoren genommen hat und dann haben sie beschlossen, eher zu den Rendezvous-Koordinaten zurückzufliegen in diesem oder in der Nähe dieses Asteroidenfeldes, aber es ist keine Enterprise da.
Sind sie wirklich früher?
Drei Tage zu früh.
Ja, drei Tage zu früh sind sie dran.
Okay.
Weil ich weiß das so genau, weil ich am Anfang noch gedacht habe, oh, ich habe jetzt hier eine Liste an Logikfehlern. Ne? Ne, zum Beispiel das hier, wieso lassen sie die da alleine? Und ne, das passt doch zeitlich nicht, aber es passt alles komplett. Es passt tatsächlich sehr gut ineinander. Da haben sie sich schon Gedanken gemacht. Weil der Ronde, sie sind drei Tage früher da. Und das passt auch mit dem Trip, den die Enterprise quasi macht, was wir später noch hören würden, zeitlich sehr gut zusammen, dass sie halt die Zeit genutzt haben, bis sie mit deren Rückkehr gerechnet haben. Ne? Also die fliegen halt zurück, weil sie halt eine kleine Explosion hatten, also einen Ruck quasi durchs Schiff, sie wissen nicht warum und da haben sie halt die Sensoren und die Kommunikation verloren und man ist sich so da ja auch schon so ein bisschen am Necken gegenseitig. Ne? So, ich habe mir aufgeschrieben, europäische Raumfahrt versus amerikanische Raumfahrt. Mhm. Da wird ja auch noch, ich lese hier
Sie
das
Sie philosophieren Buch. So ein bisschen drüber, was gewesen wäre, wenn die Vulkanier zuerst auf Europäer getroffen wären.
Richtig, richtig. Und da ist, beide haben irgendwie ganz gute Argumente halt. Aber ich fand auch interessant, aber das gegen amerikanische Popkultur, die wir hier wieder mal haben, nämlich, Amis habt doch nur Superman gelesen und sicher irgendwelche Science-Fiction-Sachen. So ein kleiner Diss in Richtung Science-Fiction-Literatur von dem guten Malcolm.
Ja, also ich fand es interessant, habt ihr gesehen, was er, oder er hat ja gesagt, was er für ein Buch mit dabei hat und denkt, genau, habt ihr mal ein bisschen geguckt, was das für ein Buch ist? Das gibt es tatsächlich von James. nein, natürlich nicht. Das ist von James Joyce und der hat das in den im frühen 20. Jahrhundert geschrieben und am Anfang wollte es niemanden drucken. Und dann erschien es erstmal in den USA in Zeitschriften, aber später war das Ganze, die ganze Story dann sowohl in England als auch in den USA wegen Obszönität verboten. Also es dreht sich darum, dass das sehr dezidiert ein Tag im Leben zweier Männer beschrieben wird und die sich aber auch erst am Ende der Handlung, also am Ende des Tages begegnen. Und das finde ich ja hier auch ganz nett, die Idee. Ach, ne? Die,
Das passt total.
Ich weiß jetzt nicht, was dieses Buch so obszön macht, ob es einfach die eintönige und dezidierte Beschreibung eines Tages ist oder was halt Männer so an einem Tag alles so treiben können, ob das wirklich alles so detailliert dargeboten wird, weiß ich nicht, was das ist. Aber es wurde halt auch sehr kritisiert eben wegen dieser Art der Beschreibung des Alltags und also der Roman bricht halt einfach mit allen Konventionen, aber der Inhalt, ne, das passt halt einfach wunderbar zur Folge.
Ja, ich fand da auch diesen Vergleich, den Reed anstellt mit dem so dem Schulsystem. Ja, bei uns, da gibt es eine Lehrpläne und da sind bestimmte Bücher drin, damit man weit, breit gefächertes Wissen bekommt und bei euch ist es halt so Kaugummi. Kultur und also ist schon so ein kleiner Diss, also den die beiden da auch miteinander so ein bisschen ausfechten, so freundliche Frotzeleien und auch die Anspielung, dass Saffron Cochrane ja, wenn er Europäer wäre, wäre vielleicht der Erstkontakt ganz anders noch, dann hätten die Vulkanier einen noch besseren Eindruck von uns bekommen.
Ja.
Aber es ist sehr, sehr schön gewesen. Ich fand es auch gut, dass er sagte, hey, dann haben wir jetzt noch irgendwie ein bisschen Zeit. Vielleicht schaffe ich da mal die Hälfte des Buches zu lesen. Das scheint ja wohl wirklich eine ganz schöne Schwarte zu sein.
Ja, das sieht man ja. Er hält da ja eine Riesenschwarte in der Hand.
Ja. Ja. Und dann bemerkt man ja...
Ich schicke euch jetzt gerade mal ein Bild, wo wir uns befinden. Im Kartenmaterial habe ich dann doch nochmal geguckt. Ich dachte, wir könnten es gar nicht verorten. Aber es gibt natürlich auch eine Karte, wo die Route, die Flugroute der Enterprise, der NX-01, verzeichnet ist. Und hier ist sogar mit Datum, also wir sind hier am 9. November. Und
mit Asteroidenfeld.
Genau. Das werde ich dann auch mal twittern.
Super. Ja, das ist vorbereitet.
Wir haben, ich habe auch nochmal die Folge davor geschaut, um so ein bisschen Eindruck zu bekommen, woher wir gerade kommen, also wieso die Stimmung auch gerade ist. Also vor kurzem, das ist auch auf der Karte zu sehen, waren sie ja an dem klingonischen Kloster Pajem, wo sie dann den Horchposten der Vulkanier aufgedeckt haben, zum Nutzen der Andorianer, die ja sich gegenseitig bespitzeln, also auch richtiges Kindergartenverhalten. Und hier die Folge vorher, also in Folge 15, erste Staffel, da werden die Vulkanier dann so richtig frostig und wollen T'Pol abziehen. Die Andorianer sind, ich sag mal, positiv irritiert gegenüber den Menschen. Und Archer ist jetzt gerade im Erstkontakt mit den Kordian. Das sind die Bergbauarbeiter, zu denen er jetzt das erste Mal fliegt. Die haben wir auch in Discovery in der zweiten Folge gesehen. Das waren auch Kordians, die eben auf einem anderen Planeten dann da geschürft haben und ausgenutzt wurden von den Kurieren. Ne? Genau, also hier haben wir die das erste Mal kennengelernt und die haben aber interne Probleme und haben im Archer und T'Pol gefangen genommen. Und also lange Rede, kurzer Sinn, es kommt natürlich nicht zur Versetzung von T'Pol. Sie kann am Schiff, auf dem Schiff bleiben, auf der Enterprise bleiben, was sie im Grunde ja auch wollte. Alles eben, weil die Andorianer geholfen haben. Also wir haben hier jetzt hier gerade so eine durchmischte Stimmung. Die Vulkanier sind gar nicht gut auf uns zu sprechen.
Ja, stimmt. Gerade das hat sich ja sowieso am Anfang in der Serie noch ziemlich deutlich durchgezogen, das Thema. Ne? Ja.
Nee, das war cool, auch richtig danke. Großartig ich dargestellt allein, in der Serie.
Allein, dass der Pfeil auf der Karte ist schon großartig.
Ja, den habe ich darauf gemacht, logischerweise.
Das dachte ich mir. Ich hatte einen Moment lang überlegt, ob dieser Pfeil standardmäßig auf der Karte an der Stelle ist, aber du hast auf die Sternkarte gemalt. Sehr schön, das ist der Einsatz, den ich hier sehen will. Micha! Ne? Wo ist deine Sternkarte?
Ich fand das ganz nett. Ich meine, das ist ja hier auch eine super Karte. Ne? Dann auch noch die eingezeichnete Route, das fand ich also besonders hübsch.
Ja, ist total toll. Wahnsinn. Ist echt cool. Ja, es wird vertwittert. Genau. Auf jeden Fall entdeckt man jetzt ja Trümmerteile auf einem der nahegelegenen Asteroiden. Mhm. Und man fliegt dieses Trümmerfeld an und sieht, das ist ein Raumschiff, was da in den Trümmern liegt. Und man sieht auch einen Shot, wo man etwas lesen kann, nämlich NX. Ich glaube, das 01 kann man sehen. Also X01 sieht man. Ja, und somit genau, ist es naheliegend anhand des großen Trümmerfeldes, was wir da sehen, dass es die Enterprise ist, die da auf dem Asteroiden zerschellt ist. Was für ein Beginn von der Folge, ne?
Und wir gehen in den Vorspann.
Da habe ich eine Frage dazu. Ich oute mich mal. Ich mag den Song.
Ich auch. Also ich diese auch. Erste Version mag ich gerne, ja. Ab Staffel 3 wird es ja dann so ein bisschen poppiger und schneller. Das mag ich dann nicht mehr so.
Nee. Das stimmt. Ja, irgendwie in der dritten Jahr ist es ein bisschen so vom Takt, es ist ein bisschen schneller gespielt, der Song, oder?
Ja.
Also ich mag den gerne. Der war damals ja auch so ein, ne, so ein, so ein kleines, ne, ein gesungener Popsong und so.
Ja, und dann ich sag mal leichtherzig. Also es ist halt jetzt keine große Literatur, ne? Aber naja.
Ja, komm, aber man singt mit. Weißt du, also
wenn ich den höre, auch gepasst zu dieser Aufbruchstimmung.
Oh,
Der offenkundig da herrschte. Also, der hat schon gut gepasst.
Man merkt,
ob man auch hat oder nicht, aber ich fand den auch schön.
Ja. Und man merkt in der ersten Staffel halt auch immer noch diese Naivität, ne? Dieser Forschergeist, wir fliegen raus und gucken mal, was da kommt und das wird schon irgendwie gut und mal schauen, wie es wird. So, ne? Das ist noch eine ganz eigene Stimmung. Sehr, sehr schön.
Ja, wird auch untermalt durch diese, ich mag das, es ist echt erschreckend, wie viel ich heute zu schätzen weiß von dieser Serie. Ja. Ich habe am Anfang damals diese NASA-mäßigen Uniformen nicht so cool gefunden, aber jetzt machen die total Sinn, dass sie solche, die so wirklich, auch dieser ganze, die ganze Diskussion über die Unterschiede in den Schulsystemen, war ja damals, war das ja alles noch viel näher an uns dran, als es jetzt, also als es später in den Serien gewesen ist halt. Ne? Mhm. Ne? Und das ist, das ist schon cool. Auf jeden Fall nach dem Vorspann, da kam tatsächlich eine Szene, wo ich mehrfach meine Notizen geändert habe. Weil erst habe ich mir aufgeschrieben, dass ich es doof finde, dass wir da die Enterprise schon sehen, weil somit die Spannung raus ist, was mit der Enterprise ist. Danach habe ich nochmal drüber nachgedacht und gedacht, das ist ja eigentlich total blöd, weil A, keiner von uns wirklich glaubt, dass die Enterprise zerstört ist in Folge 16 der ersten Staffel. Und B, es eigentlich ja darum geht, damit zu sehen, wie die beiden Männer damit umgehen, dass sie denken, dass die Enterprise zerstört ist. Weil das Geheimnis, dass ob sie zerstört ist oder nicht, ganz ehrlich, ist ja eigentlich kein Geheimnis, oder? Also so gesehen passt die Szene da wieder.
Ja,
also
schon.
Dein Gehirn war in so einer richtigen Kirk-Logik-Schleife gefangen.
Ein bisschen.
Also ich muss sagen, als ich das erste Mal die Folge gesehen habe und nach dem Vorspann die Enterprise gesehen habe, dachte ich, oh, das ist jetzt eine Rückblende und jetzt kriegen wir kurz erzählt, wie alles passiert ist und dann passiert irgendein Zeitreisetrope und dann ist sie wieder da oder so, weißt du? Oder es gab eine Verdopplung. Und dann kommt sie angefangen.
Eine Verdopplung.
Was?
Eine Verdopplung wäre super gewesen. Ah, ja. Wir verfließen.
Mit Verdopplungen habe ich echt schlechte Erfahrungen seit der Voyager-Geschichte gemacht.
Das hat dich wirklich getroffen da, ne?
Oh Gott.
Ja, das kann halt alles sein, ne?
Es hätte auch könnten so Sledgehammer-mäßig enden, dass am Schluss dann einfach nur gesagt worden wäre, die nachfolgenden Folgen wurden gedreht so viele Jahre vor dieser Episode.
Ja, gut, da hätte es irgendwie so einen Untertitel gegeben, 3 Tage vorher oder irgendwie sowas. Gut, daran habe ich gar nicht gedacht, dass das eine Rückblende sein sollte, weil klar, es sollte ja kein großes Geheimnis sein, nur für die beiden Männer, dass die Enterprise noch da ist und nicht für uns als Publikum.
Ja.
Und deshalb hat man jetzt ja im Prinzip einfach jetzt schon mal diese Frage, was mit der Enterprise ist, eigentlich aus der Story rausgenommen und wir können uns auf den Rest konzentrieren. Ja. Und das haben sie eigentlich sehr clever gemacht, weil wir erfahren jetzt, dass sie an die auf die Tesnianer gestoßen sind, irgendwie ein Volk, das anscheinend lange auf ihren Raumschiffen lebt und eine eigene Atmosphäre hat. Und beim Kontakt des Andockens, ne, Beam war ja noch nicht ganz so, gab es einen Unfall, dessen Ursache man noch nicht geklärt hat. Man konnte aber somit die Mannschaft übernehmen, also die Mannschaft retten von diesem Schiff, aber da die eine eigene Atmosphäre haben, die man zwar nachstellen konnte, aber nicht unbegrenzt, hat man gesagt, hey, wir bringen euch mal kurz in eure Heimatwelt, was ja auch erklärt wird, dass die dann 20 Stunden brauchen für einmal hin, 20 Stunden für einmal zurück und damit bist du locker in diesen 3 Tagen, die dann normalerweise das Rendezvous gedauert hätte.
Man sieht auch in der Sternenkarte, sehe ich gerade, unter dem Asteroidenfeld Tessen ja eingezeichnet.
Genau.
Ja, aber ich hatte mir erst überlegt, ob es ein bisschen fahrlässig von ihm war, dass er da weggeflogen ist, ohne nochmal einen bestätigten Kontakt zu seinen Leuten zu haben.
Ja, weil gut, vom Zeitfenster war ja noch massiv Zeit da.
War massiv Zeit, genau. Und die sind ja da gewesen, um irgendwie ihre Waffen zu testen. Ich meine, es hätte vom Zeitfenster gepasst. Wir erfahren ja auch später, dass sie bis zu 10 Tagen Sauerstoff oder Vorräte quasi haben. Somit wäre eigentlich auch ausreichend Puffer für irgendwelche Probleme gewesen, ne?
Gut, ja. Und er wusste ja, aber ein kurzer Funkspruch wäre schon drin gewesen.
Bestätigter Kontakt, ja.
Ja.
Dann hätte er gemerkt, die können nicht antworten. Ja, aber es ist nur so eine Kleinigkeit, weil ich fand, sie haben eigentlich auf alles sehr geachtet, weil auch das, was Hoshi hier sagt, sie erwähnt dieses Volk, wir sehen sie ja nicht und so, aber ich fand es sehr niedlich, dass es heißt, sie bedanken sich und sie sind ganz irritiert und dem Captain tut es total leid.
Dass sie das Shot rausgerissen haben, womit wir auch wissen, dass das halt wirklich auch alles mit rechten Dingen zugeht und meine ganzen Überlegungen total absurd waren in die ersten Sekunden nach dem Vorspann, genau, ja.
Richtig. Ja, auch dann, der Captain sagt ja kurz, ja, wir gehen mal kurz auf Impuls und wir inspizieren mal den Schaden, was auch Sinn macht, weil die haben immer noch ein großes Zeitpuffer und dass er sagt, hey, ich habe da ein Loch im Schiff, das sollten wir uns vielleicht mal ansehen, das macht auch total Sinn. Mich hat es zwar irritiert, dass er dann gefragt hat, wer der denn der Stellvertreter von Trip ist. Dass er das, also, aber das könnte als auch so ein Schichtsystem sein, ne? Irgendwie
aber
so, wer
trotzdem,
ist gerade.
Nee, als Captain müsste er das schon wissen, glaube ich.
Ja, das haben sie wahrscheinlich.
Ist das nicht eine Rollierung?
Das wollten sie uns wahrscheinlich einfach nur erzählen, ne? Hätte er aber anders sagen können. Anstatt zu fragen, hätte er auch feststellen können: ach ja, stimmt ja, Trip. Na, sagen sie seiner Vertretung doch, ne? Also Lieutenant
ja. Maschinentyp 2.
Maschinentyp 2. Ja, ja, genau. Die bekommt jetzt auf jeden Fall den Auftrag, die gute Hess heißt sie, glaube ich, wirklich,
ja,
ne?
Ja.
Hess, ja. Ja. Dass sie da nochmal einen Shot anbringen soll, aber ansonsten kleben sie es ein bisschen ab, legen sie eine Sperrholzplatte drüber. Das reicht schon.
Also sie soll ein neues Steuerbordshot herstellen, ne? Genau.
Richtig, richtig, genau. Und ja, währenddessen werden wir nun das wissen, was mit der Enterprise ist, sind wir nun wieder in dem Shuttlepod One und da geht die große Diskussion los, was man machen könnte. Ne? Irgendwie, ja,
ganz kurz noch einhaken, ja? Er unterhält sich, während sie das Loch inspizieren, ja noch ein bisschen mit T. Paul und sie erzählt ihm ja von diesen mini-schwarzen Löchern, also von diesen, wie sagen sie, Mikro- oder Mini-Singularitäten.
Ja, habe ich mir aufgeschrieben.
Mikro-Singularitäten.
Genau,
Mikro. So. Und das war ja wahrscheinlich dann auch so eine Geschichte, die das Shuttle getroffen hat, weil die können sich ja auch nicht erklären, woher dieses kleine Loch und so kommt, weil da sagen sie ja noch explizit, dass Asteroiden oder so müssten vorher schon geortet werden oder hätten nichts ausgemacht und da sind sie ja am Überlegen, was sie da überhaupt getroffen hat. Und Archer zieht sie ja da noch so ein bisschen auf, dass das ja so ein großes Mysterium der Vulkanier wäre, weil die anscheinend noch nie wie so ein Kugelblitz halt mal vermutet, dass es sie gibt, aber es ist nie bestätigt worden.
Ja, genau.
Ja, macht sich da echt lustig, dass ja.
Ja, ein bisschen schon, ja. Und dass sie ja für allen die Schuld daran geben, also auch für eine Erkältung und solche Geschichten. Darüber macht man heutzutage keine Witze mehr. Genau. das konnte man damals aber nicht wissen. Auf jeden Fall gibt es dann ja dieses Gespräch, das erste von den vielen Gesprächen zwischen Trip und Malcolm, ne, was man machen kann. Und Malcolm ist ja im Prinzip der Pessimist und Trip ist so ein bisschen der Optimist halt. Ne? Mhm. Ne, man sagt, was können wir machen? Ja, Funkgerät haben wir nicht, Sensoren haben wir nicht. Wir können also auch die Boje, es wird auch diskutiert, ob man irgendwie versuchen soll, die Datenboje, quasi so war die Blackbox des Schiffes, irgendwie wenigstens zu retten und man fliegt ja auch nochmal über das Feld drüber, bevor man weiterfliegt und hat aber nur das Funksignal von so einer Art Außenbordmission.
Naja, also genau, das tragbare Notsignal, das hat halt keine so eine hohe Reichweite, ja. Mhm.
Richtig, genau. Da könnte man nur gucken, die einzige Chance wäre, in der Nähe einer irgendwie Subraum-Relaisstation Echo 3 zu kommen.
Ist auch auf der Karte, aber,
ja. Das habe ich gerade gesehen. Echo 3 ist super. Ist aber wirklich weit weg.
Ja.
Das ist echt weit. Ja, weil darüber da erfahren wir ja jetzt, dass sie für maximal 10 Tage zum Zeitpunkt dieser Szene Sauerstoff haben und so und dass sie das einfach nur mit Impuls einfach nicht schaffen würden und und Trip sagt ja, ich habe keine Sensoren, wir können den Kurs nicht festlegen. Das hatte ich nicht so ganz kapiert, warum er keinen Kurs festlegen kann. Es geht ja dann richtig in so eine relative schnelle Streitigkeit mit Trip. Ne?
Naja, es ist ihnen ja durch dieses Phänomen, also diese Mikrosingularitäten, die es in diesem Sektor einfach gibt offenbar, ist ihnen ja einiges ausgefallen, ne? Und sie können sie haben keinen Funk, sie können haben keine Sensoren, das heißt, sie können sich nicht orientieren. Da gibt es ja dann auch diesen kleinen Disput, so vielleicht einen Sextanten, ja klar, der liegt neben meinem Kompass. Ne? Also sie wissen halt einfach nicht mehr, wenn du dich halt ein paar Mal rundherum gedreht hast quasi, dann weißt du halt nicht mehr, woher du gekommen bist, ne?
Ja, klar. Nee, das
aber da
schon.
Merkt man auch schon vorher, dass Reed geht ja wirklich direkt davon aus, dass die Enterprise zerstört ist. Und da merkt man auch schon Tucker so ein bisschen an, dass er das noch gar nicht so richtig glauben will. Oder da auch noch ein bisschen
feststellt,
dass das Schiff vielleicht doch
nicht
existiert.
Das fand ich eigentlich nicht.
Die haben eine sehr
unterschiedliche Herangehensweise, mit diesem Verlust umzugehen.
Ja, das glaube ich auch. Also
Tucker will nämlich explizit am Anfang noch warten und will noch ein bisschen
die Logbuchboje.
Die Position halten, genau.
Ja, aber aus anderen Gründen. Ich glaube, beide sind an dem Moment in dem Status, dass sie glauben, dass sie zerstört ist.
Ja, das denke ich auch.
Ich weiß es nicht.
Ich denke schon.
Sonst ist noch nicht ganz so überzeugt.
Er will auf jeden Fall klären, was das Problem war. Ne? Deswegen hat er ja vorgeschlagen, die Logbuchboje zu suchen. Ich meine, es wäre Tucker gewesen, ne? Ja, und Reed sagt, wozu noch, ne? Das hilft doch jetzt auch nichts mehr. Also er relativiert halt immer alles, ne? Das ist klar, okay, ich verstehe den Ansatz, weil vieles, was Trip vorgeschlagen hat, hilft tatsächlich ja nicht wirklich irgendwie. Aber es ist halt auch nicht gerade sehr konstruktiv, ne? Alles vom Tisch zu wischen.
Nee, die sind schon extrem negativ, also extrem hart an ihren Linien, die sehr konträr halt zueinander sind. Das ist klar, das soll das Konfliktpotenzial sein, aber beide sind schon sehr stark in ihrer Richtung drin. Also auch dieses okay, egal, wir fliegen jetzt in Richtung dieses Relais und vielleicht treffen wir auf irgendein Volk, hinter irgendeinem Planeten, auch ohne Warp könnte ja ein Raumschiff plötzlich hervorkommen. Wir müssen halt irgendwas tun, sonst einfach nur hier sitzen und sterben, ist halt auch keine gute Option. Da wird ja dann noch gesagt, wir fliegen noch einmal so quasi salutmäßig, so hatte ich es empfunden, über die Trümmer hinweg und das sagt ja auch Trip dieses melancholische mach's gut, John.
Ja, ab dem Punkt glaube ich, ja, dann hat er sich damit abgefunden, aber so kurz davor hatte ich es ein bisschen anders noch im Gefühl.
Ja, gut, und dann geht ja die Logbucheinträge, die Podcast-Aufnahmen quasi.
Genau. Los, ne? Und das hatte ich mir die ganze Zeit gedacht, er spricht einen Podcast nach dem anderen rein.
Ich finde es total super, dass er merkt, während man ist unterwegs und hat halt viel Zeit jetzt und Trip bastelt hinten irgendwie so ein bisschen was und
Malcolm fängt halt an. Also ich finde das halt, dass Trip auch schon in dem Moment, wo sie feststellen, dass die Enterprise offenbar abgestürzt ist, dass er das da durchaus schon verstanden hat, aber er halt immer damit beschäftigt ist, die ganze Folge über im Grunde Lösungen zu finden, irgendwas zu optimieren, was zu basteln. Ne? Also hier, er versucht ja alle möglichen Gerätschaften in Ordnung zu bringen, weil ihnen ist ja wahnsinnig viel ausgefallen. Er sagt ja von Anfang an, na, wenigstens die Sensoren sollten doch noch gehen und. Ne? Also er ist hier nicht nur, um sich abzulenken, sondern um irgendwie auch hilfreich zu sein, produktiv irgendwie sie weiterzubringen. Ne? Deswegen bastelt er.
Er sagt ja auch noch explizit, ne? genau, das sagt er noch explizit. Ja. Ich bin der Ingenieur, ich bin dafür verantwortlich, dass das alles funktioniert.
Und der kommandierende Offizier auf diesem Einsatz von den beiden. Das muss auch. Man ja auch nochmal sehen. Auf jeden Fall ist Reed Logbucheinträge, ich glaube, es geht ja mit denen an seine Eltern los. Da musste ich einfach sehr über diese Einträge lachen.
War schon das erste Highlight.
Ich kann gar nicht verstehen, dass ihr nicht wusstet, dass es zu sterben mit der Enterprise los wird. Ich habe euch doch zwei Briefe vorher geschickt, also selbst wenn ihr die nicht bekommen habt. Ich weiß, dass ihr mit Tante Mary geredet habt und die hat auf jeden Fall einen Brief bekommen. Ich habe so Schenke. Das Schlimme daran ist, das könnte mir auch passieren, dass ich das mache.
Oh Mann!
Also das ist, wirklich. Ich habe überlegt, welcher von beiden ich wäre von der Einstellung. Ich glaube, ich wäre eine Mischung aus beiden. Ich würde schon versuchen, noch was zu reißen und würde auch nicht aufgeben, aber ich würde schon trotzdem mal meine Sachen noch einsprechen. Weißt du, irgendwie Micha auf der Tonspur hochziehen oder irgendwie sowas, um die Dinge zu erledigen und so halt. Ne? Deshalb, ich fand das total mit der und wie genervt dann Trip auch schon reagiert. Er ist ja nun mal auch sehr, also im Prinzip gibt er uns ja, macht er da ja auch, indem er das seinen Eltern erzählt, ja auch so ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen, er erklärt uns nochmal, wie es dazu gekommen ist, dass sie halt unterwegs waren, um die Waffensysteme des Shuttles zu testen und dass man eigentlich die Mission irgendwie 3 Tage, sie sind ein bisschen weggeflogen und so, wollten das dann testen, zurückfliegen und dann ist das und das passiert. Also sie erzählen uns im Prinzip, wie es dazu gekommen ist.
Genau.
Sehr clever gemacht.
Ja, es ist clever gemacht. Also die Zielerfassung sollte getestet werden, aber letzten Endes denke ich ja für die Waffen, ja. Und was ich schön finde, was du gerade gesagt hattest, diese Geschichte mit seinen Eltern, dass die ja nicht Bescheid wussten, wo er sich aufhält, das ist ein Rückbezug auf die 12. Folge dieser Staffel. Lautloser Feind.
Fäsern.
Bitte?
Mit den Phasern, wo sie versucht haben rauszufinden, was sein Geburtstagsessen ist. Ne?
Genau, sein Geburtstag steht an und keiner kennt ihn so richtig. Ne? Und man weiß nicht, was man ihm kochen könnte oder was man ihm schenken könnte. Und dann soll es doch wenigstens irgendwie einen schönen Kuchen geben oder irgendwas Tolles zu essen. Und Hoshi wird damit beauftragt und ist die ganze Folge damit beschäftigt, rauszufinden, dass er gerne Ananaskuchen oder Ananastorte mag. Ohne ihm das irgendwie zu offenbaren, dass es eine Überraschung für ihn gibt, weil er wollte das eigentlich, glaube ich, auch nicht. Und sie hat tatsächlich mit allen möglichen Leuten, mit seinen Eltern, mit seinen Freunden auf der Erde, mit der noch ausgegrabenen Ex oder so, allen Kontakt aufgenommen und keiner wusste, was Gescheites.
Ja, aber ist das nicht auch die Folge, wo er dann, weil sie ihn dann irgendwie fragt, wo er dann denkt, dass sie ihn so ein bisschen anbaggert?
Ich glaube ja.
Weil er so an ihr interessiert ist?
Ja, weil sie unbedingt mit ihm kochen will und was er denn gerne essen würde. Und er war völlig irritiert und sagt dann, ist er nicht sogar, und sagt dann, ja, das wäre sehr nett und so, aber er wäre nicht interessiert, ne? Ja.
Das war's.
Ah, so strange.
Aber wie herrlich. wie herrlich man so einen Hintergrund dann auch zeichnet von den Figuren, dass das auch wieder aufnimmt in ein paar Folgen
später. Ja, das finde ich hier so charmant, ja, weil das war nämlich natürlich auch so, so ein Moment, ne? Also ich meine, die nehmen Kontakt mit den Eltern auf und die sagen, ach so, der ist an Bord des Schiffes, was, seit wann denn das?
Und man denkt sich so, aber die Serie hat allgemein, die hat solche Kleinigkeiten viel mitgezogen, so zum Beispiel, dass der Stuhl des Captains ja immer so irgendwie nicht gepasst hat auf ihn. Na, dieses Knarzen, was er ja immer in seinem, in seiner, wie sagt man, nicht Kajüte, in seiner
Quartier.
In seinem, genau, im Quartier, wo er ja immer dann mit dem Ohr so am Boden hing. Mhm. Das waren alles so kleine Feinheiten, die aber sich immer durch die Staffeln so durchgezogen haben.
Ich fand das später super, wo sie dann das erste Mal dieses neue Alarmsystem ausprobiert haben, dass wenn der Alarm gegeben wird, dass automatisch die Schilder aktiviert werden, was ja auch Sinn macht, wo die dann alle sagen, oh, das ist ja anscheinend der Reed-Alert, ne? weil Reed es halt so sich entwickelt. Und das ist einfach eine geil, weil vorher haben sie ja nicht diesen roten Alarm, ne? Sondern, ne? Und das ist total witzig, dass das irgendwie daherkommen soll.
Die hatten ja gar nichts, ne? Die hatten ja noch keine Schilde, sie mussten ja immer noch die Hülle polarisieren.
Die Hülle polarisieren, ja, genau.
Als jeder hatte Angst vorm Beamen.
Das wäre geil. Wir werden angegriffen. Polarisieren Sie dringend ein Thema. Bringen Sie ein polarisierendes Thema auf den Tisch. Nein. Ja, aber da muss ich sagen, ich fand einmal das auch da wirklich super in diesem Eintrag, auch auf wie theatralisch er ist und über die Enterprise und dass er so stolz ist, dieser Teil dieser Crew gewesen zu sein. Und dann ist ja auch da schon das mit Trip, der dann auch dann irgendwie auch sichtlich immer genervter von diesen Einträgen wird. Und dann ist glaube ich, da auch schon die Stelle, wo er dann an die Eltern auch quasi in den Logbucheintrag mit reinquatscht.
Mhm. Ne? Genau, fragt, ob ihr Sohn schon immer so zynisch war.
Ich weiß, sie werden mir das nie beantworten und wir sind tot und so, aber ich möchte das einfach mal wissen. Da war auch dann überhaupt dieser ganze Eintrag auch von Malcolm, wie er sagte, wenn sie das hier hören und unsere Sprache kennen, ne? Also werden sie wissen, dass die Enterprise irgendwie zerstört wurde und wir erst überlebt haben, aber dann kurze Zeit später gestorben sind. Aber wie hieß es so schön? Wenigstens kriegt die Sternflotte vielleicht ihr Shuttle zurück. Mm.
Ja, das sagte Trip ja tatsächlich, ne? Warum er auch Echo 3 anfliegen will, um das Signal auszusetzen. Und dann kam natürlich wieder der Einwand, das hilft uns auch nichts, dann sind wir schon tot. Ja, das weiß Trip auch, aber dann wissen die wenigstens, wo sie verblieben sind, ne? Und sie gelten nicht als immer verschollen. Sie können übermitteln, was mit der Enterprise passiert ist, ihrer Meinung nach. Und man kann sie wiederum finden. Und die bekommen ihr Shuttle zurück, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt irgendwie. Was wurde aus? Und auch die Botschaften, die gerade Malcolm eigentlich hat, eigentlich müsste er großes Interesse daran haben.
Ja.
Dann gibt es halt so diese.
Ich denke auch nicht, dass er dagegen ist, ne? Das ist ja dieses. Das ist das Widersprüchliche daran. Er bringt zwar immer, ich sag mal, Kontra, dass man denkt, er wäre dagegen, aber im Grunde sagt er ja auch nur, was Fakt ist. Ne? Also, dass ihn das halt eben auch nicht das Leben retten wird. Aber eine Alternative dazu gibt es eben auch nicht. Also fliegen sie in Richtung Echo 3 und wie wir auf der Karte sehen, es ist halt genau die andere Richtung, in die Enterprise geflogen ist, was die Sache ja nicht besser macht dann. Ne?
Ja. Ja. Es ist total faszinierend, du hast recht, es ist, glaube ich, Pessimist ist, glaube ich, das falsche Wort. Er sieht sich halt als Realist.
Genau, das sagt er ja auch, ne? Aber es ist halt nicht konstruktiv, in keiner Weise, ne?
Genau, genau. Dann gibt es noch so ein bisschen Frotzeleien auch übers Essen, ne, was man dann so, also Essen ist nicht das Problem, Sauerstoff und Energie sind dann das Problem halt, ne? Mhm. Also man hat noch, es sieht aber auch sehr lecker aus, was sie da essen. Was ist das hier? Kartoffelbrei auf jeden Fall, ne?
Mhm.
Hack, das sehen wir ja später.
Hackbraten, Kartoffelbrei, genau. Und er hat Seebarsch.
Genau, richtig. Ja, und dann, wenn man gegessen hat, dann gibt es ja auch noch ein kleines Zwischenbubu. Ein Powernap, würde man heute sagen. Und dieser Powernap endet oder in der Krankenstation, wo der gute Malcolm aufwacht und ihm alle sagen, ja, wir haben sie gerettet und mehr erfahren sie morgen, aber sie waren so heldenhaft. Ne?
Da war doch jedem schon klar, was Phase ist.
Ja, natürlich, bis ihm auch wahrscheinlich. Und natürlich, und dann passiert es, die gute T'Pol bekommt ihren großen Auftritt und sagt den schönen Satz zu ihm, Vulkanier können die Tapferkeit anderer nicht ignorieren. Und diese Vulkanierin kann sie nicht mehr ignorieren. Das ist doch ein Dialog, den Kerl träumt, oder? Also es ist doch offensichtlich, oder?
Ja.
Nein, es ist so, wie finde, also ich finde das jetzt auch irgendwie nicht mal, ich fand das irgendwie witzig in dem Fall. Also sie beugt sich ja so an, es ist so offensichtlich, dass es eine Traumsequenz ist, alle sagen ihm, er hat was total Heroisches gemacht, aber sagen nicht, was
er gemacht haben soll. Es war total auch sein Gesichtsausdruck, den er so glückselig hatte und wie sie dann noch meinte, Malcolm heißt innere Ruhe auf Vulkanisch.
Ja, und dann auch lächelt und er sagt, oh, sie lächeln. Nein, ich lächle nicht. Und so, klar haben sie gelächelt, wegen meinem Namen, aber ich würde, und dann wird es ein bisschen cheesy. Mein Wunschname wäre, wie nennt er sich?
Stinky.
Stinky, genau. Ja. Und das sagt er zweimal oder wiederholt es auch noch, er wiederholt es dann mehrfach und dann fängt sie auch an zu lächeln und dann, bevor der Kuss final landet, wird er aufgeweckt von Trip, der sagt, wer ist ein Stinky?
Und im Interview sagte Dominic Keating tatsächlich, und dann war sie ganz kurz vor meinen Lippen, die vollen Lippen waren direkt über mir. Und ich dachte, und dann sagt Livingston, Cut!
Ja, danke Livingston, was bist denn du für ein Kumpel? Ne? Oh Mann, ja. Ja, es ist, das Thema T'Pol ist auch so ein Thema für sich irgendwie, oder?
Ja.
auf jeden Fall wacht er auf, sichtlich berührt, wenn, also eben nicht. Und dann auch so, es ist wirklich eng, ne? Diese Enge in diesem, man merkt wirklich, dass das so ein kleines Shuttle ist, ne? Dass die da auch so in diesem kleinen Raum einfach zusammen auch so, also da quasi pennen müssen.
Ja, und auch nicht komplett aufrecht stehen können, ich glaube an keiner Stelle, oder? Ne?
Genau.
Eigentlich sanitäre Anlagen.
Das ist der, also das ist ein kleiner Nebenfakt. Ich habe noch so ein bisschen, also weil wir haben ja jetzt wirklich nur eine Folge und ich bin mittlerweile ein bisschen größere Recherchen gewöhnt und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, dass ich nur eine Folge gucken muss. Was? Das war's schon. Die Karte hatte ich auch sofort. Was soll denn das? Ne? Da habe ich noch ein bisschen weiter geguckt. Und da gibt es, also es gibt in der Folge Staffel 3, Folge 10, Ebenbild. Nochmal ein Rückbezug auf diese Folge. Da wird, falls ihr euch erinnert, quasi Trip geklont. Also Phlox hat so eine Wüsten, ich weiß nicht, irgendwas, also so eine Art Concorde in der Krankenstation. Und dort kann er die DNA von Trip reinspritzen und dann wird quasi Trip geklont. Und innerhalb von einer Woche ist dann dieser Lebenszyklus dieses Klons auch beendet. Weil sie brauchen etwas aus dessen Gehirn, um Trip zu retten. Und das ist auch eine wahnsinnig spannende Folge, die sich zum Beispiel an Tuvix aus Voyager anschließt und die aber, finde ich, gar nie wirklich thematisiert wird. Also alle haben immer Meinungen zu Tuvix und die wird immer groß zitiert. Und ich denke immer, ja, also Ebenbild müsste man da auch noch mal betrachten. Auf jeden Fall gibt es dann am Ende die Szene, kurz bevor eben Sim, so nennen sie den Klon von Trip, sich dann entscheidet, also selbst entscheidet, tatsächlich die Operation über sich ergehen zu lassen, aufgrund derer er dann auch frühzeitig sterben wird. Da sagt er dann noch, also da wollte er kurzfristig einmal das die Enterprise verlassen und wollte einen Shuttle stehlen. Und dann hat er sich umüberlegt, einfach weil er versteht, warum das alles gemacht werden muss und also warum das einfach so ist, wie es ist. Und dann sagt er, und abgesehen davon, also was soll ich denn da draußen und was kann ich mir Schlimmeres vorstellen, hier mit Reed in diesem Shuttle gefangen zu sein vielleicht, aber was soll's, ne? Also da gibt es eine kleine Rückbesinnung an diese Folge, fand ich auch sehr nett. Und da wird übrigens gesagt, dass dieses Shuttle auch noch nicht mal eine Toilette hätte, er müsste in eine Flasche pinkeln.
Aber das macht keinen Sinn, gerade wenn die von tagelangen Einsätzen reden.
Ja.
Weißt du, also das macht wirklich, ich meine, ich muss das nicht sehen. Ganz ehrlich, also es geht mir da auch überhaupt nicht, die sollen von mir aus hinten aus einer, ich lebe nicht davon, dass ich da in der Toilette in einem Star Trek schon sehe.
Aber ich will wissen, dass es da ist.
Ja, ich einfach, es ist ein beruhigendes Gefühl. Es ist einfach ein beruhigendes Gefühl. Weißt du, für uns.
Ja, vielleicht können sie irgendwo eine Klappe aus der Wand und dann, keine Ahnung.
Weiter, du kannst ja nicht den Hintern aus der Luke. Du kannst ja nicht den Hintern aus der Luke halten und so. Nein, aber es ist ja wirklich so. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn man sagt, hier die normale Mission wären auch ein paar Tage gewesen. Na, also, das ist ja nicht so, Jungs, ihr geht bitte alle nochmal, gleich geht's los. Und dann wird auch nicht viel getrunken, wir müssen jetzt einfach mal anhalten.
Trinken ist nicht so das große Problem, aber wenn es mehr wird, dann wird es, glaube ich, schwieriger.
Deshalb sind da nur also Kerle dabei.
Wenn ein Wort Hackbraten und Seebarsch ist, ja, dann kann man wirklich verlangen, dass irgendwo eine gut eingerichtete Sanitäranlage vorhanden ist. Ja, aber
du musst misstrauisch sein, wenn der Ingenieur sagt, nee, ich esse das nicht. Warum? Warum? Ah, das wirst du schon noch sehen.
Ja, aber wobei, wir lernen ja, der Hackbraten hat abdichtende Fähigkeiten.
Ja, das ist
war der Kartoffelbrei, gleich, das, ja.
Genau, der Kartoffelbrei. Genau. Das Schiff wird nochmal kurzzeitig umhergeworfen durch so eine Mikro, was haben wir gesagt?
Singularität.
Genau, und dadurch gibt es mindestens ein Loch, was dann den Sauerstoff abzieht. Und jetzt beginnt man damit panisch, dieses Loch zu finden. Und da kommt Trip auf die Idee, jetzt so ein bisschen quasi eine Leitung Gas rauszulassen, dass man sieht halt, wenn dieses Gas in der Kabine ist, wo halt der Abzug quasi ist. Und man entdeckt auf die Art, dass es zwei Löcher sind, wirklich Mikrolöcher, und die Lösung ist, dass man mit dem Kartoffelbrei sich gegenseitig den zuschießt quasi, um dieses Loch um diese beiden Löcher abzudichten. Ich musste sehr lachen bei dieser Szene, wie sie mit einem Daumen auf diesem Loch an der Wand waren und dann mit dem Fuß diesen Teller über den Boden geschossen haben, und da Respekt an Malcolm, der es geschafft hat, auf einem Bein zu stehen, während er mit dem anderen Bein den Kartoffelbrei hochgehoben hat und den annehmen konnte mit der Hand. Alter, da wäre es bei mir schon vorbei gewesen.
Hätte ich gesagt, nee, komm, lass.
Total, oder?
Nein, die andere Hand war ja an der Wand.
Ja, deshalb konnte er das ja nicht. Aber das fand ich sehr, sehr schön, wie sie es auch aufgelöst haben halt. Ne?
Ja, und ich fand es auch sehr schön, dass man dann direkt im Anschluss sieht, dass es auch wirklich repariert wurde, fachmännisch. Ne? Also dann,
ja. Und dadurch ist ja aber jetzt erstmal die Luft weg, da ist ein wesentlicher Teil der Luft weg. Ne? Ich glaube, sie haben noch zwei Tage irgendwie an der
40
Stelle.
40 Stunden, dann, sagen sie.
Ja, 40 Stunden, genau. Und vorher waren es ja noch 9 Tage.
Ja, weil die Leitung auch tatsächlich, der Sauerstofftank oder die Sauerstoffleitung wurde getroffen. Also es gab wohl doch irgendwie einen Durchschlag, ne?
Ja, so hat sie es auch verstanden, dass irgendwas durchgeschossen ist.
Genau.
Geht es da schon weiter mit den Logbüchern? Oder nee, erstmal ist es noch so ein bisschen die Diskussion halt... bei den beiden um die Sichtweise auf die Situation.
Reden dann über die Verflossene von Tucker.
Ab da erzählt sind sie
von der Frau seiner Träume.
Ja. Alter, das ist total super, weil sie, das ist übrigens sehr niedlich, weil sie in der Folge dann plötzlich ab einem gewissen Zeit anfangen, sich zu duzen.
Ja.
Sie sind noch beim Sie am Anfang, beim Commander und sie gehen
aber das
dann...
Das dauert noch ein bisschen, das
war ja, sie gehen mit. Gegen Ende, gehen sie ins Du, naja, wenn du erstmal merkst, dass du bei derselben Frau, weißt du, da ist dann... Da weiß ich nicht. Auf jeden Fall erzählen. Genau, da gab es davor doch aber noch schon diese Nachrichten, die Malcolm an seine Ex-Freundin.
Die kommen dann erst. Sie haben jetzt gerade von Ruby erzählt. Die sehen wir übrigens auch im Club 602 in Staffel 2, Folge 24, Erstflug. Da gibt es so Rückblicke. Die habe ich erst letzthin gesehen, kann ich auch empfehlen zu schauen. Ja, da erfährt man, wie Archer das Kommando bekommen hat, also auch wie er damals im Training war. Und da sehen wir den Club und eben auch Ruby. Mhm.
Genau, auf jeden Fall erzählt dann halt Trip, dass er halt diese Frau seiner Träume da kennengelernt hat in dieser Bar. Und Michael sagt, ist es die und die Bar? Ja. Ruby, ist das die die Bedienung? Ja. Oh, kannst du sie? Ja, mehr als mir lieb ist, da wussten wir es. Das war so ein peinliches Schweigen-Moment gewesen. Das wäre normalerweise, wär einer der beiden würde dann schon von sich aus in die Luftschleuse gehen. Ne? Also das wäre gesagt, nee, ist okay, nicht, ich will nichts hören. Und offensichtlich war sie kein Kind von Traurigkeit. Mhm. Ja, die beiden aber auch nicht. Malcolm ja sowieso nicht,
bekommen wir ja noch mit.
Wie wir noch erfahren. Da war auch, da fand ich es auch sehr witzig, dass er sich immer noch weiter penibel rasiert. Mhm. Der Realist, ne? Weil er sagt, hier als Sternflottenoffizier, da muss man allseits Schmuck aussehen. Ne? Und dann wird ja darüber erzählt, wenn wir unsere Leichen finden, du weißt schon, dass da Haare und Fingernägel nach unserem Tod weiter wachsen, was ja nicht stimmt.
Ja, es sieht nur so aus, ne? Weil die Haut sich zurückzieht.
Genau.
Ne? Aber es ist die Frage, würde sie sich hier auch zurückziehen? Also trocknet der Körper da im Weltall aus? Wahrscheinlich schon, oder? Das wenn die Atmosphäre erhalten bleibt, inwieweit werden die da mumifiziert? Oder? Na gut, wir wollen es gar nicht so genau eruieren, oder?
Nee. Auf jeden Fall ist Malcolm auch, als er das so hört, lässt das dann auch sein mit dem Rasieren. Ja. Also lässt sich das Schmuck, macht er. Genau, und dann sind wir allerdings nochmal auf der Enterprise und dann ist, glaube ich, die Szene, wo T'Pol das von den Mikrorissen erzählt, die Analyse quasi hat ergeben, was es ist und dass die Enterprise im Gegensatz zu dem Schiff der anderen, also der Aliens, die man transportiert hat, nicht so beschädigt gewesen ist, weil die Hülle polarisiert war zu dem Zeitpunkt. Deshalb ist der Schaden auf der Enterprise gering, während es halt das andere Schiff zerstört hat. Und dann macht man auch gleich den Umkehrschluss. Oh, oh, das Shuttle hat ja keine Möglichkeit, sich auf die Art zu schützen. Der Paul ist so ein bisschen im Wissenschaftsdrang. Dann gibt es eine kleine fiese Unterstellung so ein bisschen, weil Archer ja sagt, oh, dann sollten wir aber schnell zurückfliegen. Und er wirft ihr ja so ein bisschen vor, dass sie wieder, um das jetzt hier zu erforschen, dass ihr wichtiger wäre, als die Crew des Shuttles zu holen. Und ich finde, das sagt sie nicht.
Nee, das sagt sie auch nicht. Und sie stellt ja dann noch mal richtig, dass es definitiv nicht so wäre. Aber sie hätte halt jetzt die einzige Chance, die einzigartige Chance, hier durch so Quantensensordaten das zu beweisen, dass es eben diese Mikrosingularitäten überhaupt gibt. Ne? Und vorhin hat Archer ihr ja noch ordentlich Seitenhiebe gegeben, dass die Vulkanier ja darauf ja immer alles schieben würden und die würden ja gar nicht bewiesen. Ja.
Aber er ist schon ein bisschen arschig. Also er ist auch ein bisschen, manchmal auch ein bisschen arschig zu ihr, oder?
Ja. Also vor allem in der ersten, dieser ersten Hälfte der ersten Staffel oder also es wird im Laufe der ersten Staffel anders. Ich weiß auch gar nicht, wann ist denn die Folge Dear Doctor? Da merkt man auch schon, dass sich bei ihm ordentlich was tut im Kopf, ne?
Kommt ein bisschen, ein paar Folgen später.
Die kommen ein bisschen später, ja.
Oder ist dir? Ja, die kommt auf jeden Fall.
Also hier hat er halt immer noch,
großartig.
Die war auch großartig, und die hatte halt immer noch kein richtiges Verständnis dafür, warum die Vulkanier so gehandelt haben, wie sie es haben. Natürlich sind die auch auf eine gewisse Art und Weise verbohrt und da sind ja viele Dinge im Argen da im Oberkommando, aber so ein Stück weit tut er denen halt auch Unrecht, ne? Und das merkt man an solchen Stellen immer wieder. Ja, gut, sie ist die einzige Vulkanierin an Bord und an ihr arbeitet es sich dann ab, ja.
Genau, sie haben alle so ihre Ressentiments gegeneinander. Das merkt man.
Aber wie gesagt, ich finde es da auf jeden Fall unangebracht, weil sie erwähnt nur diese Möglichkeit. Sie hat ja mit keinem Wort gesagt, wir sollten hier bleiben, das wäre ein großer Verlust für die Wissenschaft oder so. Also sie hat ja kein Anzeichen gegeben, dass sie das Leben der Crew dafür riskieren möchte.
Ja, weißt du? Da ist er spitzfindig,
Es war unfair ihr gegenüber. Ja, das ist so ein bisschen, das war ein bisschen unfair. Wir haben ja vorher, ich glaube, vorher war auch schon die Stelle, weil wir landen ja dann wieder im Shuttle. Diesmal allerdings ist es sehr kalt geworden. Weil,
das war schon vorher. Das war,
genau, weil sie...
War die Idee von Tucker, dass man ja das Ganze auf 5 Grad runterkühlen könnte.
-5.
Noch einen halben Tag. Ja, -5, genau, weil sie dann einen halben Tag gewinnen könnten an Sauerstoff.
Genau, das ist dann der Unterschied zwischen 2 Tagen warm oder 2,5 Tage, aber dann halt echt frieren. Genau. Aber -5 Grad ist schon hart.
Ja.
Aber ich glaube, das hätten wir alle auch so entschieden, oder?
Schon, ja.
Naja. Und da ist ja, glaube ich, jetzt. Ja, und da ist doch jetzt die Liebesbotschaften von Malcolm an die Mädels.
Ja.
Genau.
Ja?
Und das ist auch so herrlich, wenn er das einmal erzählt mit Liebe und ich weiß und ich möchte nur, dass du an mich denkst und pipapo und ich wünsche dir alles Gute und danach mit dem nächsten anfängt, mit einem anderen Namen, aber mit eigentlich denselben Worten. Ne? Und
das sagt Tucker ja dann so toll, wär's nicht einfacher, die gleiche Nachricht überzunehmen und nur einen anderen Namen einzusprechen.
Ja, aber geil ist, da ist es Malcolms Argument aber auch super, das stimmt gar nicht. Bei ihr, da geht es mir gar nicht um das Lächeln, da ging es mir eher um die Augen.
Bei Rochelle.
Ich würde nie sagen, dass sie ein hübsches Lächeln gehabt hätte. Danke.
Aber da ging es mir eher um ihre Augen. Weißt du, also dachte ich so, Alter. Aber es ist so herrlich. Tatsächlich scheint er wird ja hier so ein bisschen aufgebaut, dass er eigentlich schon so ein bisschen Womanizer ist. Was man bisher nicht so wahrgenommen hat, aber er irgendwie nicht emotional angeht.
Gar nicht rein.
Nee, ich glaube nicht, dass er hier als...
Wie du sagst, der war gar nicht so aufgebaut.
Also ich empfinde das auch gar nicht so, dass sie hier als Womanizer aufgebaut wird, sondern das verdeutlicht nur mehr und mehr oder vertieft noch mehr, was wir schon wissen. Also ja auch aus dieser Geschichte mit seinem Geburtstagskuchen, dass niemand wusste, was er mag, dass er niemanden so sehr an sich ranlässt, dass ihn jemand richtig kennt. Und auch diese Frauen hier, also teilweise wird ja hier auch in Aussicht gestellt, dass die sich vielleicht gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber er denkt jetzt gerade in seinen letzten Minuten an sie und will ihr noch Grüße schicken. Also das sind halt ja auch alles irgendwie Frauen, die mit denen hat er ja nie wirklich eine innige Beziehung offenbar gehabt oder die haben sich nie so tiefgreifend gekannt. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig, ne, dass er auf lauter solche zwischenmenschlichen Begegnungen zurückblicken muss. Das ist das Traurige. Also er ist nicht Womanizer, er ist einfach jemand, der nie jemand an sich rangelassen hat, sagt er dann auch selbst. Selbst meinen Eltern stehe ich nicht ordentlich nah. Ja, das haben wir schon mitbekommen, ne? Also Und
nee, du hast recht, ja. Das ist es auch. Das ist es auch, ja, mehr. Das,
stimmt,
nee, du hast
recht, absolut.
Das ist es.
Stimmt, absolut.
Aber, genau, das ist auch, ja, das ist auch so. Er erzählt ja, dass ihm die Crew näher gekommen ist, als ihm all diese Leute davor je gekommen wären.
Und selbst die kennen ihn quasi nicht, ja.
Und die kennen ihn quasi nicht. Also das ist schon so ein Auftauen, naja, während dieser kalten What Killed the Dinosaurs, The Ice Age. Nein, auf jeden Fall, nee, und da muss ich sagen, da fand ich auch Trip sehr melancholisch, wenn er da plötzlich so aus dem Nichts im Nebensatz anfängt, dass das Hoshi und Mayweather, wie alt sind sie? 24? So jung? Und ne, und ob's John je bereut hat, sie mitgenommen zu haben oder so, weil sie ja jetzt vermeintlich tot sind und so halt, ne? Und da wird ja auch gesagt, nein, ne, das ist kein Fehler gewesen und sie haben sich selbst dafür entschieden und so. Also dass sie auch so extrem an ihre Leute denken halt noch in dieser Situation halt, ne? Und gerade auch das mit der, na, sie haben noch ihr ganzes Leben vor sich gehabt und so. Das ist schon echt sehr, sehr stark.
Ja, gut, das ist ja auch wirklich Familie für so, ne? Wenn ich jetzt in die Situation so reinversetzt, wen haben sie denn? Die Familien sind alle daheim. Die haben ja nur sich untereinander und das über einen recht langen Zeitraum auf engstem Territorium.
Ja, und ich möchte unbedingt dieses Cap haben, dieses NX01 Cap.
Ist schon cool, ne?
Das wäre super. Micha, eBay, nachher.
Ich schau mal, wer China nach.
Such uns das.
Aber auch die Darstellung ist total klasse, ne? Also es ist halt jetzt kalt, sie kühlen den Raum auf -5 Grad runter und jetzt fangen sie an, alles anzuziehen, was geht, eben auch eine Kappe, damit der Kopf warm bleibt. Also die Darstellung ist sehr, sehr schön. Und ich habe mal in den DVDs geguckt, im Special Bonusmaterial hier in den Specials, da gab es ein paar Interview-Szenen, ganz kurz nur, aber hier wurde halt auch nochmal erklärt, weil das habe ich mich natürlich dann im Laufe des Schauens auch gefragt, also spätestens dann, wenn der Atem kondensiert, weil es immer arger kalt wird, ne, wie sie das gemacht haben. Und sie haben ein Zelt aufgebaut über das Set und haben hier mit 6 Kühlanlagen das Ganze runtergekühlt. Und weil das alles nicht gereicht hat, vor allem nicht für die Kondensation des Atems, haben sie dann noch mit ganz viel Trockeneis gearbeitet und noch mit irgendwelchen, keine Ahnung, runtergekühlten Gasen und haben dann immer wieder dieses Set gefüllt und konnten dann ein bisschen kurz spielen, also gerade später, das kommt aber erst noch im Laufe der nächsten Minuten, wenn es kälter wird und der Atem richtig kondensiert, dann haben sie nur für so 20, 30 Sekunden drehen können und dann mussten sie wieder raus, damit wieder alles geflutet wird mit den entsprechenden kühlen Gasen und dem Trockeneis und da durften sie wieder rein. Und das erklärt dann auch die ihr schon erwähnten gehabt habt, die Anschlussfehler, ne? Also wenn man so oft ansetzen muss und immer wieder unterbrechen und aufstehen und rausgehen und dann passieren, glaube ich, gerade solche Anschlussfehler ganz schnell.
Ja, die Unterschiede, die Whiskyflasche, die sie ja finden, die sie ja dann auch noch beschließen zu trinken, da ändert sich der Stand halt, ne, in dieser Folge.
Ja, wo steht das Glas, wie viel ist drin, genau.
Ja, das wird aber der gute Grund sein und wahrscheinlich, warum sie die nächsten 3 Folgen danach ausgefallen sind, weil sie mit Lungenentzündung zu Hause gelegen haben. Mein Gott, Gott bewahre.
Ganz kurze Zwischenmeldung, ich habe die Kappe gefunden im Netz, ich habe euch mal gerade einen Link geschickt, aber der Preis ist astronomisch.
Oh, Alter, wow.
Sag ihn mir lieber, sag ihn mir ja.
69,90 €.
Na gut, dann muss es mich wirklich von der Eiszeit retten. Also
da bekommst du schon ein Riesenstück vom Skeletor-Stab.
Richtig, wenn wir 2 kaufen, hätten wir ihn schon fast, oder zumindest ein bisschen. Nein, auf jeden Fall, schön ist an der Stelle auch die Kerze, die dann so zwischendurch so ein bisschen läuft, ne, also oder brennt, wo dann halt gesagt wird, das ist so schön weihnachtlich, muckelig, ne, wo dann gesagt wird, ja, du weißt, dass das aber auch Sauerstoff frisst und so, ja, aber die paar Minuten, damit kann ich leben. Wo er dann so versonnen in diese Kerze guckt, das ist toll. Das ist wirklich großartig gespielt. Ja, und dann plötzlich sind sie hier am Trinken, ne? Man sitzt dann so nebeneinander.
Es wird ja dann Saufen befohlen.
Und man,
ich trinke nicht im Dienst.
Das ist übrigens der beste, das war das dritte Mal, wo ich so gelacht habe. Ja. Ich trinke nicht im Dienst.
Aber das war die unrealistischste Szene der ganzen Serie.
Haben nie gedient, ne? Haben nie gedient. Nee, aber das Witzige ist, dass sie am Anfang ja wirklich noch Gläser benutzt haben und dann ab der Stelle offensichtlich nur noch aus der Flasche trinken. Ja. Aber ich kann das auch verstehen, wie sie da mit diesen Decken sitzen und man merkt ihnen auch in dem Spiel an, dass sie wirklich echt so, die sehen auch einfach aus, als haben sie schon so ein bisschen was drin halt, ne? Das ist schon sehr stark gespielt. Und,
ja, ich denke, das ist gespielt. Die werden da kein Alkohol getrunken.
Das ist gespielt. Ja. Nein, ich meine, also man glaubt denen
man
dann.
Man lässt es glaubhaft, das, man ja. Ab, mhm.
ja. Genau, ja, richtig. Es war nicht so stereotyp besoffen, wie man es sonst ab und zu präsentiert bekommt.
Überleg mal, die hatten da Whisky und Eis. Die hatten gar keine andere Wahl, als das zu tun, was sie da tun.
Ja, das ist Kentucky Bourbon. Ja. Also diese Flasche war eigentlich eine Wodkaflasche, die sie da benutzt haben. Und der Name des Gebräus ist nach der Set-Designer oder nach der Leiterin der künstlichen Abteilung benannt, künstlerischen Abteilung, so heißt es. Dordens Best ist es, was sie da trinken.
Weil die hat immer, die hat nämlich während der Arbeit immer besonders gern getrunken.
Aber eine Huldigung an die künstlerische Abteilung kann ich auch sehr verstehen. Also guckt euch mal dieses Set an, oder? Also ich bin völlig verliebt in diese Inneneinrichtung, in diese Ausstattung von diesem Shuttle. Ja. Das ist so wunderschön. Ganz viel ich finde Liebe das.
Zum Detail.
Also erstens das und außerdem, ich glaube das auch, dass das Ding fliegen kann. Es ist verrückt. Ich halte es wirklich für funktional und glaubhaft, dass diese Knöpfe da alle irgendwie einen Sinn ergeben und dass das funktioniert. Das ist wirklich wunderschön.
Es sieht so aus. Ja, es sieht echt so aus, ja. Nee, auf jeden Fall bekommen sie ja dann plötzlich, hören sie ja was, weil sie haben ja zwischendurch zumindest das Funkgerät so weit in Gang gekriegt, dass das Rumbasteln von Trip hat sich gelohnt, dass sie zumindest empfangen können. Sie können nicht senden, aber sie können zumindest empfangen halt. Und dann empfangen sie ja einen zerstückelten Funkspruch von Hoshi und sind natürlich total, es dauert ein bisschen, bis sie das mitkriegen, bis sie das merken, bis sie erkennen. Dann natürlich der große Jubel, es ist Hoshi, die Enterprise ist nicht zerstört und man trifft sich mit ihnen in 20 Stunden.
Ja.
Weil die Enterprise irgendwie mit Warp 3 unterwegs ist zu den Rendezvous-Koordinaten.
Man ist und dann also kommt der Zonk.
Ja, und dann kommt der Zonk, nämlich nach der ersten Freude und Umarmung. Und du weißt, du siehst so, Micha, ne? Umarmung, Whisky und Umarmung. Es ist immer dasselbe, es endet immer gleich. Und da sagt man, aber wir haben nicht mehr genug Luft für 20 Stunden. Ja. Nur noch für 10 Stunden. Und dann muss man, überlegt man halt, was könnte man tun, um irgendwie der Enterprise aufzufallen, dass man sich beeilen soll. Also, dass die mit mehr als Warp 3 fliegen. Und man ist sich ja bewusst, dass man nur so ein kleiner Punkt ist auf T'Pols Monitor. Und deshalb sind so Pläne wie, ey, wir können ja mal kurz die Waffen abschießen. Ne? Das würde sie nicht merken. Und dann gibt es den Plan, wie Weiland schon bei der Notlandung der Galileo 7, den Antrieb dafür zu nutzen, quasi den Impulsantrieb abzuwerfen, den zu überlasten, also dass es eine Explosion gibt, die zumindest der Enterprise auffallen würde und dann hoffentlich gibt sie Gas. Was erstmal nicht gewollt wird, also Trip ist da erstmal nicht so begeistert davon, weil er sagt, ich bin hier Ingenieur, ich werde doch hier nicht meinen eigenen Antrieb zerstören und so, aber er hat auch keinen besseren Plan. Und das führt dann halt quasi zu der zweiten größeren Effektszene, die wir sehen, nämlich, dass der Impulsantrieb abgeworfen wird, explodiert. Und das ist ein schöner Shot tatsächlich. Ja. Und das ist jetzt halt die große Hoffnung, dass diese Explosion gereicht hat, dass die Enterprise sie wahrgenommen hat.
Ja, es ist auch ein starker Moment direkt nach der Explosion, ne? Weil die ist ja in Anführungszeichen relativ kurz. Und damit haben sie im wahrsten Sinne des Wortes all ihr Potenzial verschossen. Und der Blick danach, also die Frage, hat es gereicht? Haben sie das wahrgenommen? Und wenn nicht, dann bleibt uns jetzt nichts mehr, ne? Das ist schon.
Sie können es auch ja nicht rauskriegen. Ja. Das ist es ja. Also sie haben ja, dadurch, dass die Sensoren immer noch defekt sind, können sie auch nicht sehen, ob die irgendwie schneller wird oder so. Ne, also das ist schon eine Situation, ja, was willst du da machen?
Sie können nur hoffen, ne? Sie wissen nicht, hat es was gebracht, hat es nichts gebracht. Sie können wirklich nur blind drauf vertrauen und hoffen.
Genau, sie leiden ja auch weiter quasi zusammen, ne? Und fängt ja an und dann kommt der moralische Showdown quasi, dass Trip sagt, hier zu, wir brauchen 20 Stunden, nicht 10. Ich habe eine Lösung für das Ganze. Und er ist bereit, in die Druckkammer, ne? In die Druckkammer zu klettern.
Ja,
quasi auszusteigen, so hätte ich das jetzt irgendwie interpretiert, damit Malcolm genug Luft hat. In der Hoffnung, dass es reicht, bis die Enterprise da ist.
Ja.
Weil für einen würde die Luft eventuell reichen.
Ja, naja, klar, die Zeit ist damit verdoppelt, ja.
Mhm. Und das ist, das war super geil gespielt, von ihm, wie er erstmal auf seine Beine schlägt, aber als er aufstehen will, dass er, um einfach die Kraft zu haben, einfach aufzustehen.
Ja.
Und dann dieses, ne, wenn er ihm dann so im Vorbeigehen, er klettert ja hoch, er muss ja irgendwie hochklettern, um in diese Kammer zu kommen. Und er sagt ihm dann ja hier und sagt bitte John von mir das und das, ne? Also das ist, Malcolm realisiert das ja in dem Moment auch noch gar nicht, was er da genau vorhat. Da kommt er runter so, und dann, als er es realisiert, geht ja im Prinzip so ein bisschen diese Anschreierei los, ne? Dass er sagt, ich mach das, ich opfere mich quasi, weil ich bin hier der kommandierende Offizier und deshalb ist das meine Pflicht. Und Malcolm geht ja dann auch über in, ja, aber du bist der Maschineningenieur. Somit wäre ich die logische Wahl. Mhm. Also wenn, dann eher ich die Wahl, weil er wichtiger für das Schiff wäre, halt nach der Wahrnehmung. Aber man merkt ja in der Situation, da kommst du auch mit Logik und Vernunft auch echt schwer weiter. Nee. Also müssen wir zu den Waffen greifen.
Das war dann schon wieder irgendwo auch Witz. Also es war tragisch komisch gewesen irgendwo. Ja, dann musst du schön sagen, willst du mich jetzt erschießen?
Ja, damit wäre das Problem ja auch gelöst im weitesten Sinne. Aber nein, aber was ich toll fand, war dieses, wenn er sagt, willst du auf mich schießen? Also Trip ist ja oben schon in dieser Kammer und Malcolm zielt halt mit dem Phaser von unten auf ihn und sagt ihm, er soll wieder runterkommen. Hm. Er sagt, ja, willst du mich jetzt erschießen? Und Trip, und Malcolm guckt erstmal an die Seite, an die Waffe. Nee, die ist auf den Bäumen. Das ist, liebe Hörer, das kennt ihr von aktuellen Star Trek-Serien nicht mehr, aber früher konnte man Phaser noch auf Betäuben stellen. Mm. Und das hat man auch getan. Ich glaube, die waren standardmäßig auf Betäuben. Und man musste, und das war eher so dieses, wir stellen sie mal hoch. Ne? Mm. Ja, und das war, fand ich total toll, dass er an die Seite geguckt hat und so.
Um sicher zu sein, ja.
Ja. Aber auch nicht nur, das mag zwar witzig wirken, aber jetzt mal ehrlich,
es ist hochtragisch.
Da 40 Stunden und ja das ist, dann diese Stress.
Tragisch komisch gewesen.
Ja, du bist 2 Tage in so einer Stresssituation bei -5 Grad und dann passiert plötzlich das, dass du da auch nicht mehr so ganz Herr deiner Sinne bist, ist ja auch klar.
Naja, generell, ne? Am Anfang sind sie davon ausgegangen, dass sie da auf jeden Fall sterben werden, wenn nicht zufällig irgendjemand vorbeikommt, der sie vielleicht netterweise einsammelt, weil ihr Schiff zerstört ist, weil alle tot sind, alles ist weg, also alles ist einfach weg, ja. Und dann realisieren sie irgendwann, okay, es gibt doch noch eine Hoffnung, die können uns holen, die leben noch, es ist alles in Ordnung, die leben noch, warum auch immer, keine Ahnung. Ach Mist, aber uns reicht der Sauerstoff nicht bis dahin, shit, ja. Und, und dann,
Auf und Ab
und dann diese und Kälte, genau, also und diese Kälte dazu, ne, und jetzt hier dieser letzte Strohhalm zu denken, okay, einer von uns kann überleben, wenn der andere sich opfert, und dann jetzt hier dieses Tauziehen, wer wird es denn sein oder kann es denn überhaupt jemand sein? Nein, es darf niemand sein, ne? Und Trip sieht es ja dann auch noch ein, also ohne, dass er betäubt werden muss, ne, er geht ja dann zurück freiwillig und Was für ein Stress, ja. Also muss man sich mal vorstellen, in so einer Situation zu sein, ne?
Ein Wechselbad der Gefühle.
Mhm. Ja. Ja,
also total. ich hätte mich ja am Anfang der Mission in diese Kammer gelockt. ist das ein C64, der hier steht?
Was?
Ne? Original verpackt.
Was?
Original verpackt. Und dann so, kaum bist du drin.
Ja, gut, aber ich hätte dich in dem Moment schon betäubt, aus Angst, du kannst dir entkrallen. Und hätte dann nur das Problem gehabt, dich in die Luftschleuse zu machen.
Das ist wohl wahr. Nee, stimmt. Aus Rache. Du musst mich hochlocken. Mich hochschleppen wäre keine gute Idee für dich. Dann hast du es mit dem Rücken und dann hast du dein Leben lang.
Ja, könnte eine Winde bauen, mehrere Stunden lang.
Was habt ihr eigentlich gemacht hier, die 40 Stunden auf dem Alter? Also eigentlich gehen die beiden ja sehr ehrenhaft auch aus der ganzen Geschichte raus, weil ich habe auch schon drüber nachgedacht, eigentlich aus Trip-Sicht, ich meine, was macht man in so einer Extremsituation jetzt mal? Bei mir, ich weiß es, da kann man sich echt nicht reinversetzen, wie man so gehandelt hätte.
Das ist ja schon so eine innerliche Sperre da, wenn man sich
so. Ja, ist doch so. Ich meine, Micha, wenn wir beide das wären, hätte ich einfach gehofft, dass du der bessere Mensch bist und es von dir aus anbietest. Weißt du?
Genau das hätte ich auch gehofft.
Ich hätte einfach gesagt, mach's gut, ich werde von dir grüßen. Und jetzt atme nicht so viel. Das ist übrigens, nein. Nee, das ist, es ist halt wirklich schwer, sich da auch moralisch zu überheben, weil man nicht in so einer Situation ist oder war, Gott sei Dank, und hoffentlich auch nie wird. Mhm. Weil das Anschreien der beiden ist ja auch gut und es endet ja quasi auch mit Malcolms. Meinst du denn, dass Schreien, wenn wir wenig Luft haben, eine gute Idee ist?
Und wie er dabei schreit, ne, selbst, ne? Und jetzt vor allem in unserer jetzigen Zeit und ich immer denke, oh mein Gott, und beim Schreien, da gibt es so viele Aerosole.
Ja, ich zuck mittlerweile zusammen auf so engem Raum und dann direkt voreinander sich anschreien.
Und dann hast du aus der gleichen Flasche getrunken. Leute, die sind verloren.
Oh. Ist ja, das war ja antibakteriell.
Gut, deshalb hat die Enterprise sie nie geholt. Weißt du, nee, bleibt hier mal. Ne?
Oh Gott, wer weiß, was ihr habt.
Oder wäre gewesen, wenn die Enterprise gekommen wäre, gesagt, ihr müsst leider 14 Tage erstmal in Quarantäne in den Ding bleiben.
Hier ist Glitzergel, reibt euch ein.
Das hätten sie gemacht. Das hätten sie gemacht. Auf jeden Fall rutschen sie dann ja nebeneinander und sind sichtlich erschöpft. Und ja, dann ist die Auflösung natürlich sehr, ja gut, abrupt. Die haben noch 3 Minuten, genau, abrupt. Man wacht diesmal wirklich Malcolm in der richtigen Krankenstation auf.
Ja, aber lass uns gedanklich nochmal kurz im Shuttle bleiben. Also ich bin überrascht eigentlich, dass die sich nie einmal aneinander gekuschelt haben. Also ich meine, die sitzen da in totaler Kälte und zittern. Okay, sie haben ein bisschen aneinander gelehnt, aber wäre es nicht effizienter gewesen, sich irgendwie mindestens Rücken an Rücken oder so ein bisschen anzukuscheln?
Doch, ja, definitiv. Was, wenn es dann Gerede gibt und so. Und
Wir haben ihre Leichen aneinander gekuschelt gefunden.
Also da kann ich direkt einhaken, weil ich weiß noch aus meiner Bundeswehrzeit, ich musste nämlich beim Biwak wirklich bei minus 10 Grad draußen in einem Zelt mit einem Kameraden verbringen und du kuschelst dich automatisch aneinander. Ja. Das machst du einfach.
Die Frage, Micha, wer von uns ist der große Löffel?
Ich musste dran denken, denn angenommen, da wäre Hoshi oder T'Pol dabei gewesen, dann hätte es auf jeden Fall irgendeine Löffelchen-Szene gegeben. Auf jeden Fall.
Es hätte eine ganz andere Wendung gegeben.
Ja. Definitiv, da wäre das ganz anders. Da hätten die gesagt, nee, wir haben noch 6 Stunden, wartet mal. Ja, du hast recht. Nee, du hast, ich habe mal vor, das wäre Hoshi und T'Pol gewesen. Da wären sie auch mit Warp 5 hingeflogen. Da wären die nie weggefahren. Weil ich hatte das so verstanden, ich hatte einen Moment lang gedacht, ich habe die Folge tatsächlich mir zweimal angesehen, wo ich dachte, warum haben sie nicht auf die gewartet und warum mussten diese Aliens denn so plötzlich nach Hause, wenn die irgendwie so ihr Leben lang auf diesem, weil es wird ja gesagt, die sind ewig auf diesem Schiff und kennen gar nichts anderes und warum mussten die dann plötzlich nach Hause? Aber das wird ja erklärt durch diese Atmosphäre.
Alle 6 Stunden brauchen sie das Gas,
Genau. Genau, somit hat man auch wirklich an solche Sachen gedacht. Ich habe schon so viel durchgestrichen an Notizen und so, verdammt. Nee, aber ganz ehrlich, stellt euch mal vor, das wäre T'Pol und Hoshi gewesen. Ich tue es gerade.
Ja, ich hänge jetzt auch in so einer Kirk-Feedback-Schleife fest.
Ja, jetzt muss jemand anders hier weitermachen. Nein, auf jeden Fall, aber es ist, ich glaube, da hat Tanja recht. Also die Szene, das wäre anders gelaufen, wenn es jetzt, weiß ich nicht, Hoshi und Trip oder Malcolm und T'Pol oder so wäre, hätte es so eine Szene gegeben, wahrscheinlich. Mit ziemlicher Sicherheit, ja.
Ich glaube, dann hätte die Folge aber auch nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, das war mit den beiden wirklich die optimale Zusammenstellung für diese Folge.
Dann wäre es anders gewesen natürlich, ja. Und im Interview, da sagte Rick Berman auch, dass das gezielt war, dass diese zwei Männer hier miteinander festsitzen. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, da war es nicht so wichtig.
Weil man eine Männerfreundschaft aufbauen wollte, wie so, weiß nicht, O'Brien und Bashir oder so?
Nee, das nicht. Nee, da sagt er nichts weiter zu. Ich glaube, das ist halt einfach, also Berman und Braga haben sich das ja hier ausgedacht. Und ich denke, das ist halt einfach so deren Mindset. Ne? Das passt halt einfach dazu. Können sie sich gut einfühlen. Deswegen hat man das gemacht. Und was natürlich genial ist, das haben wir ja schon gesagt, also wir erfahren hier halt einfach was von Malcolm Reed, weil der bisher haben wir von dem quasi nichts erfahren. Wir haben bisher nur erfahren, dass niemand was über ihn weiß. Ne? Und das ist natürlich wunderbar, dass er jetzt hier eine Folge bekommen hat.
Ja, man bekommt so ein bisschen mehr mit, wie er tickt. So richtig viel erfahren tut man zwar nicht über ihn, aber man kommt ein bisschen mehr in seinen Charakter rein.
Ja, das ist es halt, ne? Man kommt in den Charakter rein und es ist auch interessant, dass der Fokus muss ja echt auf ihm gelegen haben, weil er ist auch bei der zweiten Szene, in der Krankenstation der Typ, der aufwacht. Ja. Trip bleibt ja liegen im Prinzip und Malcolm wacht auf und dann wird ja halt auch nochmal gesagt, dass die Explosion gereicht hat, ne? Der Plan ist quasi aufgegangen, man ist deshalb schneller hingegangen. Dann gibt es nochmal die kurze Versicherung bezüglich de Paul, ob es jetzt ein Traum ist, ob es wieder ein Traum ist oder nicht. Sie kanzelt ihn aber sehr, sehr schön ab mit Gute Nacht.
Ja, genau. Also es hat mehrere Stunden gedauert, 3 Stunden gedauert, um die normale Körpertemperatur wiederherzustellen. Trip ist immer noch nicht bei Bewusstsein. Und das Ende finde ich dann auch sehr schön, weil in dem Traum sagt er zu T'Pol, darf ich zu Ihnen T'Pol sagen? Darf ich Sie T'Pol nennen? Und jetzt sagt er dann irgendwie Gute Nacht oder alles Gute, Trip, ne? Darf ich Sie Trip nennen? Ja, aber wir haben was übersprungen im Shuttle. Ich will nur mal kurz zurückspringen. Da gab es doch diesen Moment, als sie trinken, als Malcolm dann ziemlich betrunken ist und darüber über T'Pol, genau, er sagt, dass er sie so attraktiv findet und ob Tucker das nicht auch so empfinden würde. Und da gibt es eine rausgeschnittene Szene, die ist im Bonusmaterial. Also erst hatte Trip erzählt, so in Reminiszenz an Archer, das ist noch bevor sie wissen, dass sie überlebt haben, also dass das Schiff noch existiert. Da erinnert er sich an Archer, also an seine Freundschaft mit ihm und was er für ein Draufgänger ist, beziehungsweise gewesen ist. Und also Malcolm Reed sagt, er dachte nicht, dass ihm jemals was passieren kann unter dem Kommando von Archer, weil der wäre ja quasi unzerstörbar, dem wird ja nichts passieren und der wäre immer für seine Leute da und würde sie immer rausholen, wenn kurz bevor was Schlimmes passiert. Und dann gibt es eben so eine kleine Geschichte darüber, wie er damals seinen Tauchschein gemacht hat und Trip war sein Lehrer und Tauchlehrer, der sein Leben lang schon taucht und am Endeffekt war Jonathan einfach der bessere Taucher. Von Anfang an hat er alles sofort hinbekommen und Trip war total eifersüchtig und hat ihn versucht, ein bisschen reinzureiten. Und selbst das hat ihn nicht irgendwie getriggert, negativ. Er fand es sogar lustig und dann hat er ihn noch zum Essen eingeladen und dann haben sie ihn auch noch Bourbon getrunken. Und dann haben sie ja eben hier Malcolm Reed und Trip eben auch diese Flasche Bourbon, über die wir gar nicht gesprochen haben. Haben wir die erwähnt noch weiter? Also
wir haben erwähnt, dass sie die, dass sie sie gefunden haben, aber es ist immer so ein bisschen die Begründung war ja, die sollte wohl irgendwer kriegen.
Genau.
Warum die dann in dem Shuttle gelegen hat, haben wir da ja in der Cut-Version nicht
erfahren. Genau, das haben wir nicht erfahren.
Ja, die war da versteckt, weil da vermutet sie wahrscheinlich keiner.
Genau, die sollte jemand bekommen und es wird auch nicht aufgelöst, wer die bekommen soll. Aber also ich vermute, dass es vielleicht für die Folge davor gedacht ist, weil da fliegt ja T'Pol. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob sie im gleichen Shuttle fliegen. Das könnte man noch machen. Also T'Pol und.
Aber haben die mehrere? Gibt es mehrere?
Ja, 2. Auf jeden Fall mindestens 2. Ja.
Hätte ich 1 da gelassen? Nee, okay. Nee, es macht schon Sinn, wie sie es gemacht haben.
Nee. Na, die Folge vorher, da besuchen sie ja eben die Cordians und ich weiß nicht, ob sie da Bourbon mitbringen würden. Vielleicht war das für die gedacht. Ja.
Ja, aber ist Alkohol wahrscheinlich so im Weltraum bei anderen Spezies nicht das beste Geschenk irgendwie, oder?
Das ist riskant, ja.
Weil du ja nicht weißt, wie es physisch auf die wirkt.
Halt, ja, zum einen das.
Aber andererseits passt es, oder die picheln sich gern mal ein, wenn sie auf Außenmissionen sind. Vielleicht ist Außenmission bei Star Trek eigentlich wie Klassenfahrt, ne? Weißt du, so, yeah!
Ja, aber jetzt denk mal zurück. Bei TOS hatten sie doch immer noch gern zünftig einen gesoffen. Ja. Und das hier spielt ja noch ein bisschen davor. Ja. Das muss ja irgendwo da eingebaut werden.
Was ist daran falsch?
Das war, wie gesagt, in meinen Periroden-Heften, da war er ganz am Anfang, den Satz sage ich doch immer am Schluss von jeder dritten Machtfolge, dass schon die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts von der heilsamen Kraft des Alkohols wussten. Das wurde ja wirklich dazu geschrieben oft.
Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall diese letzte Szene in dieser Folge ist ja, wie die beiden in der Krankenstation liegen und da ist ja auch dieser Satz, den du schon erwähnt hattest, Tanja, mit darf ich sie Trip nennen? Darf ich dich Trip nennen? Genau.
Nee, dann sagt er doch noch mein Freund.
Mein Freund, genau, ja. Ja, das hat mich so ein bisschen erinnert, ich liebe ja diese Odo-Quark-Folge, wo sie diesen Aufstieg auf den Berg machen und am Ende auch in dieser Krankenstation liegen und sich einfach darüber amüsieren, was denen da eigentlich passiert ist oder dass die es gerade noch so geschafft haben. Und das ist irgendwie so das ist schon so ein schöner Moment, ne? Man merkt, dass so die Beziehung der beiden sich wirklich einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht hat mit Warp 5.
Ja, aber auch diese Offenbarung quasi, ne, dass er sich dieser Crew so sehr verbunden fühlt, wie quasi zurzeit niemandem sonst. Also ich glaube, dass das auch ein Stück weit Selbsterkenntnis für ihn war. Also dass deswegen der Schwerpunkt mehr auf ihm lag in der Folge Und man auch diese Erinnerung von Trip an Jonathan rausgeschnitten hat, um dem hier mehr Raum zu geben.
Ja. Ja, aber solche Folgen wünsche ich mir auch bei anderen Serien, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Damit einfach mal neben, ich will keine Sorge, aber damit einfach,
wir nennen keine Namen,
aber damit vielleicht auch mal andere Figuren in anderen Serien vielleicht auch einfach mal so losgelöst von den Hauptfiguren mal so eine Folge kriegen, um einfach mal daran zu wachsen und sich beweisen zu können. Mhm. Und nicht einfach nur.
Vor allem eine Folge, die fernab jeglichen roten Fadens existieren kann.
Ja.
Die einfach mal so mittendrin, ohne irgendeinen Story-Arc, einfach für sich
so
existiert
hier.
Mal.
Ja,
ja.
Genau.
Ja.
Ganz großes Kino.
Die Charaktere auf ihrem Abenteuer. Ne? Das sagte Braga dazu. Also Schlachten haben wir genug gesehen. Wir haben genug Gummistirn gesehen. Wir wollten einfach mal unsere Charaktere im Kleinen ein Abenteuer erleben lassen.
Einmal das und es ist halt unbestreitbar echt spannend, das Ganze. Und es ist schauspielerisch sehr gut umgesetzt.
Oh ja.
Weil du musst das halt auch erstmal hinkriegen auf so engem Raum und dann, wenn mit dem, wie du es vorhin beschrieben hast, mit dem Runterkühlen, mit dem Einfrieren, das sind ja auch, ich würde mal sagen, erschwerte Arbeitsbedingungen. Ne? Wo ist denn da der Arbeitsschutz? Ne? Und weißt du, da, das ist doch dann wahrscheinlich noch schwieriger, gerade wenn du so 20 Sekunden, dann musst du wieder raus, wieder rein und dann musst du weiterspielen und so. Und da beweist du halt auch so ein bisschen, was für eine Qualität an Schauspielern du hast.
Ja,
ne?
Ja.
Oder bist.
Das sagte Dominic Keating, der Schauspieler von Malcolm Reed, auch, dass er hier, also dass er sehr dankbar ist, die Folge gehabt zu haben. Er nannte die auch schon als seine Lieblingsfolge. Und dass er hier wirklich Zeit investiert hat, um Reed aufzubauen, um ihm halt Hintergrund zu geben, um sich reinzufühlen. Und er sagt, das ist ein wirkliches Schauspiel Kunststück sozusagen, also dass er hier so viel arbeiten konnte und er wollte gar nicht damit aufhören.
Mhm. Ja.
Ja, so
diese Serie wird ewig laufen.
Ja.
Die ist auch sehr kurzweilig, die Folge, ne? Also die fliegt einem gerade so vorbei, fand ich.
Ja, ja, also ganz ehrlich, die verdient, ich glaube, wenn man ja eigentlich im Bereich Bewertungen schon so ein bisschen, jetzt ohne Zahlen zu nennen, brauche ich denke, brauchen wir nicht, aber es ist halt einfach ein Kammerspiel, halt, ne? Es ist, aber es ist einfach eine spannende, logische, in sich logische Geschichte. Alle die Sachen, wo ich mich im Vorfeld gefragt habe, so mit, ah Mensch, warum sind die weggeflogen? Warum haben die nicht bestätigten Kontakt noch gesucht? Und das ist ja alles ein bisschen, ich hatte mir erst aufgeschrieben, fahrlässig Archer, Fragezeichen und so. Aber wenn man sich die Folge nochmal ansieht, die haben wirklich auf viele Kleinigkeiten geachtet, wo man sagen kann, okay, das war schon vertretbar, wie sie das so gemacht haben. Wer konnte denn damit rechnen? Und sie haben ja auch reagiert, als sie gemerkt haben, dass da eine Gefahr ist. Und vor allen Dingen das Wachsen der Charaktere aneinander, der veränderte Umgang. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass danach das Verhalten der beiden zueinander deutlich freundschaftlicher und intensiver war, als es vorher gewesen ist. Und das ist halt total großartig.
Das wäre eine Folge, wenn mich jetzt jemand fragen würde, er hätte noch nie eine Folge Enterprise gesehen. Mhm. Man könnte so eine einfach mal rausgelöst empfehlen, wäre das so ein Kandidat. Wo ich sagen würde, du kannst da anschauen, da musst du kein großes Basiswissen oder so haben. Einfach mal schauen.
Ja. Ja. Ach, es ist echt, es ist wirklich irgendwie, ich bin irgendwie so dankbar, dass wir Star Trek Enterprise haben, weil es sich immer noch für mich wie eine neue Serie anfühlt oder eine, die mir nicht so vertraut ist wie die anderen Serien alle. Ne? Und da entdeckt man einfach irgendwie immer noch so Neuigkeiten, wie ich vor 2 Jahren diese Folge offensichtlich. Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist echt großartig. Ja, möchte noch einer ein bisschen was so bewertungsmäßig noch loswerden zu der Folge? Oder
ich glaube, es ist rausgekommen, dass sie uns sehr, sehr gut gefällt. Ne? Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja auch dieses Jahr Enterprise noch mal geguckt und noch mal in großem Umfang sehr, sehr schätzen gelernt. Und das macht mich auch ein Stück weit demütig. Also ich meine, Gregor, du hast ja jetzt auch schon Anspielungen gemacht, dass aktuelle Sachen auch schwierig sind, ne? Und mich fordern aktuelle Sachen auch heraus. Allerdings versuche ich nicht mehr so schwer ins Gericht zu ziehen, wie ich es früher auch schon getan habe und auch gerade auch mit Enterprise früher getan habe. Und weil es mir heute so sehr gefällt und ich jetzt den großen Bogen sehe, der uns hier erzählt wurde, versuche ich ein Stück weit zurückzutreten in der Wertung und zu warten, wie uns zum Beispiel hier in Discovery die Geschichte weitererzählt wird, um zu gucken, wie der Bogen geschlagen wird. Natürlich habe ich auch Kritik und ich habe auch meine Schwierigkeit mit manchen Dingen, aber manches kann man auch erst mit ein bisschen zurücktreten und im großen Handlungsbogen bewerten. Und deswegen vielleicht ein bisschen mehr Milde walten lassen und einfach mal abwarten, was da kommt. Manches sieht im Nachhinein doch nochmal anders aus.
Naja, also Milde habe ich ein bisschen mehr seit Picard, weil das hat irgendwas in mir getötet. Was das tatsächlich, seitdem bin ich da nicht mehr ganz so, also ein Thema ist halt, nur als kurzer Exkurs, dass du halt wirklich, was ich halt wirklich so schade finde, ist, dass ich immer noch mir die Namen nicht merken kann von irgendwelchen, weil sie wirklich, ganz ehrlich, einfach keinen Raum bekommen. Also jetzt abseits von jetzt Tilly, Saru und Michael, aber der Rest kriegt halt keinen Raum. Ich meine, ich glaube, du hattest doch kürzlich auch getwittert, dass keiner weiß, wie der Vorname von, wie auch immer sie heißt, ist.
Naja, sie hat noch keinen,
siehst du? Lieutenant, hat sie Nachnamen, das ist die Größe.
Lieutenant Nielsen, ja.
Mhm. Ah, die mit der Perücke.
Nielsen, ja. Ja, oder jetzt, jetzt kam ja der Terra Firma-Zweiteiler und da gibt es ja diese Szene, wo Michael dann halt so die Verräter getötet hat und sie wirft da diese Abzeichen von den Leuten auf den Tisch und sagt Landry. Und ich dachte, wer? Wer? Bryson. Wer? der fiel mir dann ein, aber dann dachte ich mir so, das ist so wie, das hättest du nicht gehabt, wenn da einer gesagt hätte, Worf, O'Brien, Data, Alter, aber wenn du dann so hast, Typ 1, Typ 2, Typ 3, nicht Typ 3, weißt du, dann denke ich mir so, Alter, da müsst ihr wirklich mal was machen und ich sage euch, das ernste Prediction, das wird es nicht mehr geben, das wird so weiterlaufen.
Ja, ich glaube es auch. Also bei mir ist es halt eher so, es fühlt sich einfach komplett anders an. Also ich habe auch irgendwo aufgehört, das jetzt miteinander zu vergleichen, weil es ist für mich wirklich grundlegend was ganz anderes, auch wenn es wohl im gleichen Serienuniversum spielen soll. Aber das ist für mich so Lichtjahre auseinander entfernt von der ganzen Aufmachung, von der Machart, von der Erzählgeschwindigkeit, von allem. Dann, wie gesagt, damals, das waren ja alles wirklich eher noch Einzelepisoden, wie es ja heute so en vogue ist, immer nur einen riesigen Handlungsbogen zu spannen und alles darauf zu setzen. Und das ist irgendwie, ich werde einfach nicht warm damit. Und wie gesagt, ja, Picard hat's komplett getötet. Wobei bei Picard sagte ich noch irgendwann, als wir da mal die letzte Folge besprochen haben, ich finde Discovery sogar ein Stück besser wie Picard und mittlerweile in der aktuellen Staffel würde ich sogar das revidieren, weil es gefällt mir einfach nicht. Ich schaue mir es ja trotzdem an und ich schaue mir jede Folge immer direkt an. Aber es kann mir irgendwo momentan nicht gefallen.
Ja, also ich will ja jetzt auch gar nicht so hart ins. Ich gab schon wieder auch ein paar Sachen, die ich ganz gut finde und fand und so. Ist so, ich guck's ja auch, weißt du, ich werde ja auch dann immer gefragt, Mensch, du meckerst da immer, wieso warum guckst du es denn dann überhaupt? Ne? Wieso guckst du es? Und dann sage ich dir ganz ehrlich, es ist für mich wie. Ich bin keiner, aber wie beim Fußballfan. Weißt du? Der steht auch mit seinem Verein in der ersten Liga, aber genauso am Ende in der dritten Liga. Ich kenne so viele, die ihre Vereine, anscheinend wirst du geboren, hast dann, wenn du Fußballfan bist, irgendwann einen Verein für dich entdeckt, meistens aus der familiären Bindung raus oder aus der regionalen Entfernung. Und dann bist du das dein Leben lang. Da wechselt man nicht. Da geht keiner hin und sagt, ich bin jetzt 35, ich finde, die Bayern sind ja weit oben, jetzt mache ich mal was anderes. Sondern du bleibst es, du gehst mit denen durch Höhen und Tiefen und du begleitest die kommentierend. Und so empfinde ich das für mich, was Star Trek angeht.
Ja, so.
Weißt du? Es muss mir nicht gefallen, aber ich gehe auch wieder gerne in die erste Liga zurück, aber ich bleibe jetzt halt auch momentan mit euch auch in der F-Jugend.
Ja? Ein Stück weit muss ich sagen, es gibt ja immer wieder so Momente, wo man doch wieder so einen Anflug von dem Gefühl hat. Es gibt ja immer wieder so kleine Reminiszenzen, kleine Momente, wo man denkt, ach, das ist jetzt aber schön. Wo die Allgemeinheit jetzt sagen wird, ja, das ist ja nur Fanservice, aber so ein paar Sachen doch, die catchen einen ja dann schon wieder, aber im großen Ganzen.
Das ist ja auch völlig legitim, ne? Es muss einem ja nicht alles gefallen und es gibt im kompletten Star Trek Franchise ja auch Dinge, die mir einfach nicht so gut gefallen. Es ist doch legitim, es ist in Ordnung und natürlich darf man auch darüber schimpfen und so weiter. Ich finde es auch schwierig, also da gehe ich eher so ein bisschen mit Micha zu denken, dass es halt auch vieles einfach überhaupt nicht vergleichbar ist. Ne? Ich sehe eben jetzt ein Stück weit auch richtig, das, was sie hier machen. Also sie machen sie gehen neue Wege in andere Richtung, ne? Und da sind progressive Sachen dabei, die Leuten auch sehr viel bedeutet. Und solche Sachen versuche ich dann eher zu sehen, ne? Und also, ja, ich will jetzt gar nicht so tief ins Detail gehen. Und
man muss vielleicht auch sehen, dass ich finde gerade so TNG, Deep Space Nine, Voyager, das war ja auch alles so noch aus einem Guss irgendwo, weil es ja ziemlich an einem Stück produziert worden ist. Und genauso TOS fühlt sich ja auch schon anders an wie die drei Serien. Enterprise fühlte sich dann wieder ein bisschen anders an.
Nicht nur ein bisschen, erheblich.
Das ist schon ja alles so ein Stück weit, ja, es ist einfach so für sich zu sehen auch irgendwo. Wie gesagt, es ist schon im gleichen Serienuniversum, aber es sind eigentlich eigene Abschnitte.
Ja, und es ist im wahrsten Sinne des Wortes viel Zeit vergangen, sowohl zwischen den Produktionsjahren als auch hier jetzt zum Beispiel innerhalb der Serie. Ne? Und da müssen die sich auch ein Stück weit freischwimmen dürfen und Dinge weiterentwickeln. Es ist ein Weiterentwickeln und kein Umschreiben oder so. Ne? Naja, gut, aber ich wollte jetzt dieses Fass auch gar nicht so groß aufmachen, es tut mir leid.
Nein, das ist, nein, ach Quatsch, hast du gar nicht, das ist,
nein,
das ist man kommt unweigerlich halt darauf zu sprechen, das ist einfach so.
Aber gerade im Hinblick auf Enterprise, ne, mir ging das damals so, der Pilot lief, ich schaute den und denke, ja, das gefällt mir, es hat mich mitgenommen, aber dann plötzlich die ganzen Folgen, es war einfach viel zu viel. Ich war noch so beschäftigt mit den ganzen anderen Serien, weil ich die vorher nicht alle gucken konnte und dann brauchte ich erstmal eine Pause. Ich brauchte da wirklich Abstand davon. Und heute sehe ich das und dann höre ich auch, wie vorhin zum Beispiel im Interview, wie sie feststellen, dass die Einschaltquoten runtergehen und sie nicht richtig greifen können, warum. Und sie sind sich sicher, dass die Leute eher Schlachten und große Inszenierungen sehen wollen, aber ihnen gefällt so eine Folge total gut und sie glauben, das kann gut funktionieren. Und ich sehe heute, wie gut das für mich funktioniert und das hätte es damals bestimmt auch. Mhm. Aber ich habe es gar nicht geguckt. Ja. Ich habe dem gar keine Chance gegeben. Ne? Gut, also vielleicht hat einfach...
Doch, das hat bei mir ja damals eingeschlagen wie eine Bombe. Bei mir war es, das sagte ich ja auch schon hier mal im Podcast bei Gregor, also Enterprise hat mich direkt mitgenommen. Und bei Voyager war ich ja damals nach ein paar Folgen raus. Wie gesagt, das weiß ich immer noch recht gut. Das war diese Folge, wo Kim bei dieser anderen Rasse war, wo sie dachten, sie würden in ein anderes Leben übertreten. Und das war irgendwie, nach der Folge war ich wirklich raus. Und ich konnte mit Voyager damals so gar nichts mehr anfangen. Und das hat so vom ersten Moment, das hat so richtig gepasst. Wie so ein gutes Stück Kleidung, wo das dir anziehst und dich direkt wohlfühlst. Und bei Voyager, das hatte ich ja jetzt wirklich erst vor kurzem nach und nach aufgenommen, die Hörer wissen es ja. Damals hat es mir gar nicht gefallen. Mittlerweile war es dann aber wieder so ein Gefühl, wie wenn man heimkommt, weil es sich wieder so angefühlt hat für mich, wie damals wirklich die TNG und die S9-Sachen und so. Auch wenn viele Folgen mir nicht gefallen haben, aber dieses Gefühl allein, dass es nochmal aus der Ära was gab, was ich nicht gesehen habe. Das hat mir schon recht gut getan.
Ja, das, was Tanja sagte, das ist natürlich wirklich auch, ist auch echt ein Punkt. Das ist bei mir auch so. Also ich habe damals die Serie, ich bin da ein bisschen ausgestiegen und habe ja auch 10 Jahre gebraucht, bis ich dann irgendwann diese Serie irgendwie dann für mich entdeckt habe und dachte so, ja, ist okay und so. Aber ich habe tatsächlich die letzten Jahre diese Serie so extrem schätzen gelernt, dass ich sie mittlerweile, also es ist, ich glaube, das ist meine drittliebste Star Trek-Serie. oder vierte, aber immerhin. Und ganz ehrlich, und die hat einfach auch so tolle Momente und so. Klar war da auch so ein bisschen diese, also vielleicht war wirklich dieser Weg, man hat ja immer gesagt, das Problem war da dieser Weg zurück, dass man gesagt hat, hey, ne, witzig, dass wir vor 20 Jahren schon diese Diskussion geführt haben mit Star Trek sollte sein, da wo noch nie jemand zuvor gewesen ist und nicht 5 Minuten vor Kirk. Aber wie witzig, dass eigentlich das vor 20 Jahren schon so ein Thema war. Und ich habe immer gedacht, dass das der Sender gewesen ist, der das wollte, und hatte dann in irgendeinem Interview mit Berman gelesen, dass die das wollten und der Sender wollte das eigentlich gar nicht. Der wollte eigentlich, dass man weitermacht nach Voyager halt. Ne? Und die haben gesagt, nee, wir würden gerne mal den Pioniergeist und pipapo, also wie alles begann halt im Prinzip zeigen, und das weiß ich jetzt halt wirklich extrem zu schätzen halt. Ja. Und vor allen Dingen, es fügt sich so, gerade auch durch so die Technik und so, es fühlt sich halt so an wie wirklich 80 Jahre vor Kirk und so. Also auch mit den technischen Hinlänglichkeiten. Es ist alles irgendwie schon so ein bisschen da oder im Ansatz da, aber noch nicht ganz so. Klar, das wird später mehr, aber es wirkt halt irgendwie so, als haben die wirklich den Kanon halt, den heiligen Kanon, ihr wisst es, den heiligen Kanon gehuldigt.
Absolut.
Und nicht so wie...
Absolut. Ja. So sehr. Und ich weiß aber noch genau, ich weiß noch in meinem Forum damals, wie die Leute geschimpft haben über die einzelnen, ach, frag nicht, über die Knöpfe und. Also, und dabei ist es, Knöpfe. Ja, die Knöpfe an den Konsolen, wie kann denn das sein? Da ist ein Schalter, ein Kippschalter, das kann doch, ich habe heute schon ein Touchpad, das kann doch nicht sein. Ja, gut, aber setz es doch mal in den Kanon und überlege mal bitte, wie das Schiff in TOS aussah, ne? Also, und es passt so perfekt, es ist wirklich... unfassbare Detailverliebtheit und die haben wirklich, wie du sagst, den Kanon gehuldigt und ja, dieses ganze Schiff, diese ganze Kulisse ist so schön.
Was mir noch so gut gefallen hat, was mir so gut noch an Enterprise gefallen hat, war, man hatte als Zuschauer auch irgendwie so ein Machtgefühl, kann man jetzt sagen, aber wenn sie auf irgendeine Rasse getroffen waren, wie Andorianer oder so, dann hat man die ja selber schon aus TOS gekannt, ne? Und hat sich dann selber so ein bisschen überlegen gefühlt, dem eigentlichen Cast, den man zusieht, weil man dann schon ein bisschen mehr wusste als die. Ein bisschen
Vorsprung.
Und ich fand, das hat sich auch irgendwie so, ja, das hat sich auch gut angefühlt, weil man dann wusste, ich weiß genau, was jetzt kommt und oh, wie geil. Das hat auch einiges ausgemacht damals bei mir.
Und du darfst nicht vergessen, wie cool ist es, wenn du einen Beagle an Bord hast. Das ist das Allergeilste. Der hätte von mir aus der Commander werden können. Das wäre super. Nein, das war toll. Das war echt so. Und es ist auch, klar, vielleicht sitzen wir in 20 Jahren auch hier und sagen...
Also jetzt, wo wir super wissen, wie Staffel 7 geendet hat, also jetzt ergibt alles einen Sinn.
Ja. Jetzt hat das ja, jetzt hat ja auch, das hat ja nicht nur das, das hat ja rückwirkend alle anderen Folgen dreimal besser gemacht. Jetzt hat ja alles, aber das wäre jetzt so ein Traum, aber wir erzählen nicht, was passiert ist, aber dann hat das ja auch alles total Sinn gemacht, dass das so fokussiert gewesen ist.
Und vor allem, ja, überleg dir jetzt mal die jetzige Staffel, also die jetzige Serie, im Vergleich dazu war ja Discovery Gold wert, also Entschuldigung.
Ja, genau, gesagt. Und dann aber auch immer so mit, dass das musste da so laufen. Mhm. Das war klar, das ging ja gar nicht anders. Ne? Also aber auch so mit einer totalen Inbrunst. Ne? Micha hat mittlerweile sein 100. C64 und wurde dafür beglückwünscht.
Ja, eher die 100. Konsole. Ja, das ist, wie gesagt, die Kinder wissen ja noch nichts von ihrem Glück, aber unterm Baum werden ja auch wieder zwei Stück liegen.
Ja gut, dass ich die erst Weihnachten rausbringe.
Und ich war heute schon wieder dran, mal fast einen Atari Jaguar zu ersteigern, zu einem recht günstigen Kurs.
Gibt es denn noch Modelle, die du nicht hast? Geht das überhaupt?
Doch, ach, das hört sich als bei Kai im Cast schlimmer an. Also es ist, so viel habe ich ja nicht. Ich sage ja auch immer, irgendwie muss ich es ja auch daheim langsam argumentieren, wenn ich doch mal mit so einem Ding um die Ecke komme.
Wahrscheinlich, ja, vielleicht kannst du so die, als Zusatzoption die Ausrede für zu Hause gleich mitbestellen. Weißt du, so, möchten Sie Versandmaterial oder benötigen Sie eine Ausrede für zu Hause?
Hey, das wäre gerade
das super. Marktlücke, glaube ich. Du kannst A wählen, A zwischen A Verpackung, also als Geschenk verpackt und B F Ausrede für die Lieben daheim, warum du das benötigst.
Wahrscheinlich ist so jemand,
und das Ding.
Ist so jemand denn derjenige, der eine holographische Darstellung erfindet oder so als Tarnvorrichtung für die ganzen Geräte an der Wand, eine zweite Wand. War das Zimmer nicht mal breiter? Nein.
Alter, das wäre super, Micha.
Also, arbeite mal dran.
Ich habe letztes Jahr 8 Schritte gemacht, um von der einen Wand zur anderen zu kommen. Jetzt sind es nur 6 Schritte. Was ist denn? Großartig. Ja, ihr hört, wir lieben die Archer Prize. Die Archer Prize. Micha kauft fleißig weiter Konsolen und ja, wir werden sicher, das kann ich glaube ich schon mal sagen, ich glaube, wir werden noch sicher die ein oder andere Folge von Star Trek nochmal besprechen. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich für diese tolle Aufnahme.
Ja, vielen Dank.
Ja, und
es ist immer wieder schön.
Ja, auf jeden Fall. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch allen jetzt ein frohes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Ich denke, diesmal kann unmöglich nicht nochmal schief gehen. Also, das ist unser Motto, das kann unmöglich nochmal schief gehen. Also, in dem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
Tschüss, frohe Weihnachten.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.